Und damit herzlich willkommen hier im Radio OKJ am Dienstag heute. Ich bin der Jörg. Ich bin eigentlich beim Datenkanal mit unterwegs, aber heute haben wir uns mal einen Sondersendeplatz mitgenommen, denn ich habe einen Gast hier mit bei mir sitzen und es soll wieder heute um ein ganz spezielles Thema gehen. Es hat auch heute wirklich einen sehr schönen Bezug zu Jena, denn wir wollen uns über die Stadtbibliothek, die Ernst-Appel-Bücherei, unterhalten. Ja, und dafür begrüße ich hier bei mir Frau Katrin Müller von der Stadtbücherei.
Hallo. Hallo, ich bin froh, hier zu sein. Herzlich willkommen.
Ja.
Ja, ich bin Katja Müller. Ich bin ein Urgestein des Bibliothekswesens in Jena, kann man eigentlich sagen. Ich habe Bibliothek von der Pike auf gelernt. Ich habe als Schülerin schon als Ferienschüler gearbeitet in der Bibliothek. Ich habe dann eine Ausbildung an der Universitätsbibliothek gemacht, bin anschließend nach Leipzig zum Studium gekommen. Danach wieder nach Jena in der Kinderbibliothek, damals war es noch die städtische Kinderbibliothek, und dann viele Jahre bei Max Planck, im Max-Planck-Institut für Ökonomik habe ich gearbeitet. Und es ist ja für Bibliothekare so eine Lebensentscheidung, arbeite ich in einer wissenschaftlichen Bibliothek oder in einer öffentlichen Bibliothek, und ich glaube, ich bin doch eher jemand, den es in den öffentlichen Bereich zieht, und so bin ich 2012 wieder zurückgekommen in die Stadtbibliothek und bin seitdem in der Abbe-Bücherei und ja, seit 2016 die Leiterin der Abbe-Bücherei.
Sehr schön. Ja, genau. Also heute mit der Sendung über die Abbe-Bücherei hier die Frage im Prinzip, was macht überhaupt die Bücherei aus? Was verbirgt sich in einer Bücherei oder was versteht man so im Allgemeinen als Bibliothek? Wo sind eigentlich, also gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen Bücherei und Bibliothek?
Nee, das gibt es ja eigentlich nicht. Die Abbe-Bücherei heißt traditionell halt von Gründungszeiten noch Bücherei, aber eigentlich ist inhaltlich das Gleiche. Ja, was ist eine Bibliothek? Eine Bibliothek ist ganz kurz gesagt eine Sammlung, eine geordnet aufgestellte Sammlung von Medien, die inhaltlich erschlossen ist, also dass alles wieder auffindbar ist, die an Leser vermittelt wird, also weitergegeben wird. So, das ist die Sammlung. Aber eine Bibliothek ist viel mehr als eine Sammlung, die ist nämlich auch ein Ort. Die ist ein Ort der Begegnung, ein Ort des Lernens, ein Ort des Wohlfühlens, ein Ort für Freizeit. Ja, und historisch gesehen ist es oft so gewesen oder lange Zeit so gewesen, dass die Sammlung im Mittelpunkt steht. Und heute ist es so, dass der Trend dahingehend, dass der Ort eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Aber ich nehme an, da werden wir im Gespräch noch hinkommen.
Ja, denn das wird ja im Prinzip auch eine spannende Frage sein. Was ist was der Unterschied zwischen der Bibliothek damals, früher, in den Anfangszeiten und heute? Angefangen hat es ja, glaube ich, so einfach in ja im wissenschaftlichen Bereich, dass man Wissen aufgeschrieben hat und dementsprechend auch gesammelt und also katalogisiert hat.
Genau. Ja, die Geschichte der Bibliotheken hängt eigentlich immer so ein bisschen auch an dem Medium, worauf geschrieben wurde, worauf das Wissen gespeichert wurde. Ja, also das ist ganz früher losgegangen mit den Tontafeln in Mesopotamien. Dann kamen die Ägypter mit Papyrus, ja, die Bibliothek von Alexandria mit den Papyrusrollen, mit der riesigen Sammlung. Das war zu der Zeit eine ganz große Sammlung von Papyrusrollen in Universalbibliothek zur damaligen Zeit. Und so hat sich ja der Träger weiterentwickelt. In China wurde das Papier entwickelt, das kam so um 1200, glaube ich, nach Europa. Das heißt, vorher hatten wir noch die Pergament, das Pergament als Träger der Information. Das ist auch ein, bestimmt alles schon gehört, die Klosterbibliotheken, die Mönche, die die Handschriften, die Informationen vervielfältigt haben, kunstvoll dargestellt auf dem Papier. Das gefaltete Pergament hat dann schon hervorgebracht, diese viereckige Buchform, ja, diesen Kodex, sagt man. Man kann also in der Unibibliothek auch sehr schön solche alten Bücher sich angucken. Und ja, die marginale Entwicklung in dem ganzen Bereich ist natürlich dann um 1450 gekommen mit der Erfindung des Buchdruckes.
Ja.
Ja. Und damit ist ja, das Buch an sich ein Massenartikel geworden. Hm. Ja, hm. Es ist die Autorenschaft an sich entstanden.
Stimmt.
Ja,
hm.
Es war ja vorher alles anders. Waren ja auch hauptsächlich religiöse Texte.
Hm.
Ja, und so hat das Buch Einzug gehalten in den, ja, in den Alltag der Menschen.
Ja, ja. Ja. Also
kann
diese
man so sagen.
Möglichkeit,
hm,
mit dem Buchdruck hat es dann auch wiederum weit verbreitet.
Hm. Ja, das Buch war für alle verfügbar. Vorher war es tatsächlich ein, ja, wenigen Leuten vorbehaltener Artikel. Das war in den Klosterbibliotheken Klerus. Hm. Es war, Adlige konnten sich das leisten.
Hm.
Und danach wurde das Buch, hm, ein Massenartikel.
Ja.
Ja.
Vorher war ja eben diese Handschriften, waren ja wirklich also handgeschrieben, mhm, die Bilder darin, handgezeichnet, handkoloriert.
Teuer, also teuer
genau
in der Herstellung. Und jedes an sich ein Unikat.
Mhm.
Plötzlich,
ja,
waren die Texte zu vervielfältigen, ohne, also identische, mhm, Exemplare
auch
herstellbar,
ja,
ja,
mhm,
so. Das war eigentlich das Besondere, was da dran hing.
Mhm.
Und damit ist das, ja, hat sich das Lesen verbreitet und sind natürlich, hm, dann auch die, haben sich die Bibliotheken ganz anders entwickelt. Es gab zum einen die wissenschaftlichen Universalbibliotheken.
Hm.
Damals sind ja auch, wie hier in Jena, um die Zeit nach dem Buchdruck, die großen Universitäten entstanden,
hm,
mit,
ja,
ihren Bibliotheken. Ja. Und damit zog das Buch, ja, wie sagt man denn, ging seinen Siegeszug.
Ja, richtig.
Genau.
Damit hat das Buch, mhm, seinen Siegeszug angetreten, und dabei, mhm, aber eben auch das Leben und auch die Bibliotheken ja mit verändert,
mhm,
da dann wahrscheinlich auch wesentlich häufiger auch Privatbibliotheken, eben Universitätsbibliotheken, wesentlich mehr Bücher im Umlauf waren, die natürlich in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden mussten, auffindbar waren. Das ist ja auch mit einfach, es hilft nichts, das Buch zu drucken und dann liegt es irgendwo, sondern
genau,
im entscheidenden Moment muss man es auch finden.
Das ist das Besondere an den Bibliotheken, das sagt man ja so von der Definition, hatten wir gesagt, es, mhm, muss erschlossen werden. Ja,
mhm.
Also da gab es zum Beispiel diese riesigen Bandkataloge, ich weiß nicht, wer das noch kennt aus der Uni-Bibliothek, mhm, war, ist das noch genutzt worden? Also zu meiner Zeit in der Ausbildung haben wir also auch die alten Titel dort noch gesucht. Wirklich handschriftlich in, mhm, den großen Folianten die Bücher eingetragen worden. Natürlich musste man sich immer ein bestimmtes Kriterium festlegen, wonach man sucht. Ja, also,
ja,
es gab dann den Katalog nach dem Verfasser, ja, oder,
ah,
nach dem Titel.
Mhm.
Ich musste also auch immer genau wissen, wonach ich suche.
Mhm.
Das ist ja heute mit den Suchmaschinen also ganz was anderes.
Mhm.
Aber so war das Wissen im Prinzip wieder auffindbar. Und,
mhm,
das ist das Besondere an der Bibliothek, dass es eben erschlossenes Wissen ist, dass es Regelwerke gibt, wie man die, das Wissen erschließt.
Mhm.
Ja, das gab es damals auch schon. Und dass es suchbar ist, genau. Und die,
ja,
nächste Kunst ist es so abzulegen, dass man es wiederfindet.
Oh ja, das gehört dann auch dazu. Richtig,
genau,
ja.
Mhm.
Ja, genau. Und aber es hat sich ja auch da schon gezeigt, dass mit der technischen Entwicklung einher eben auch diese Veränderung kommt. Also mit dem Buchdruck und der Möglichkeit, halt Bücher schnell zu produzieren, ist ja dann auch das Buch verbreiteter geworden. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts, mit dem Einbruch der Technik, also mit den ganzen digitalen Dingen oder,
ja,
auch selbst da ja müssten ja noch analoge Sachen passiert sein in der Bibliothek. Ich weiß nicht, aufs Mikrofilme und, hm, Ähnliches.
Hm.
Das
hit. Im Prinzip ist es ja so, hm, dass man von vier großen medialen Revolutionen,
ah,
spricht.
Hm.
Man sagt die Sprache,
hm,
die Schrift, der Buchdruck,
hm,
und jetzt die Digitalisierung. Ja.
Hm.
Und all diese Dinge haben immensen Einfluss auf die Gesellschaft,
hm,
auf die Kommunikation, auf die Verbreitung von Informationen, auf die, ja, im Prinzip auf das ganze Leben.
Ja,
ja. Und, hm, wir hatten jetzt kurz über die Zeit nach dem Buchdruck gesprochen,
hm,
und im Prinzip ist das heute genau das, was jetzt auch passiert.
Ja.
Wir haben ein völlig anderes Medium,
hm,
ja, die digitalen Texte,
hm,
und die gesamte Digitalisierung. Es gibt keinen Bereich mehr, wo die nicht stattfindet. Ja, mhm. Natürlich auch in den Bibliotheken. Und es ist auch nicht sinnvoll zu sagen, ja, wir sitzen das aus. Ja, so ist das nicht. Mhm. Ja, natürlich kommen die digitalen Texte, aber es hat halt wirklich immense Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, muss man so sagen. Und bevor wir an dem Punkt waren, Digitalisierung, ist das natürlich auch ein Prozess gewesen. Also zwischen dem E-Book als solchen, wie man das heute hat, und dem gedruckten Buch gab es natürlich auch Filme und Mikrofilme. Mikrofisch haben wir noch gehabt, diese Mikrofisch-Lesegeräte. Wie stolz waren wir früher hier an der Uni-Bibliothek, dass wir also West-Zeitschriften, ja, war ja immens teuer, wenn also Universitäten damals schon solche Sachen vorhalten konnten, die verfischen konnten, dass sie eben wirklich mehreren Leuten zur Verfügung stehen konnten.
Ja. Ja.
Und das waren alle so kurze Dinge, die auch mit Anschaffung von Technik verbunden waren. Man brauchte diese Lesegeräte und man hatte irgendwie das Gefühl, oh, das ist so toll, jetzt geht's voran. Ja. Mhm. Dann kam die Kinderbibliothek, waren es die Kassetten, die Hörspielkassetten, ja, das sind alles Sachen, die gibt es nicht mehr.
Ne? Ja.
Ja, und jetzt sind wir halt auf dem Weg über die CD, sage ich jetzt mal, zum Streaming. Ja.
Ja, das sind, glaube ich, eben in den letzten 50, ja, 80 Jahren viele Techniken gekommen und auch schon wieder gegangen. Aber auch dennoch mit so einem allgemeinen Ziel hin, eben, dass alles digitaler wurde. Vom Magnetband, also von Kassetten her, die ja noch analog gearbeitet haben, wo das Knistern oder die Schallplatte.
Die Schallplatte, die wiederkommt, ja.
Richtig.
Ja, wir haben wieder Schallplatten
zu
verleihen,
nicht.
Ja. Also nachdem das wirklich mal fast abgeschafft war, haben wir voriges Jahr angefangen, Schallplatten zu kaufen und die gehen gut.
Zu kaufen wieder?
Na, in der Bibliothek. Ja, in der Bibliothek. Sie können sich bei uns Schallplatten ausleihen.
Nee, ich war jetzt etwas überrascht, dass auch Neuanschaffungen dabei sind, aber das ist ja klasse. Und Texte oder ist es auch vorrangig Musik?
Musik.
Denn für die Musik hat die Schallplatte, glaube ich, auch immer noch einen ganz besonderen Charakter. Das, das liebt man dann.
Also das zeigt eins, dass man als Bibliothek immer gucken muss, wo ist der Bedarf. Deswegen kommt das wieder. Und manche Medien sind halt wirklich auch ganz besonders. Und dann gibt's auch die, von denen man sich verabschiedet. Ja, die dann eben einfach wirklich nicht mehr da sind. Und und Bibliotheken heute verleihen ja definitiv viel mehr als Bücher. Ja, wenn wir das jetzt an den Medien festmachen, ist es so, es gibt Konsolenspiele, es gibt analoge Spiele, es gibt CDs nach wie vor noch, die Schallplatte haben wir gerade gesagt. Jena verleiht auch Bilder, ja. Wir haben eine Artothek, Sie können sich bei uns Bilder ausleihen für 3 Monate, dass die Wand immer wieder neu gestaltet wird.
Oh, das ist ja auch, das und, wusste ich schon gar nicht. Das ist ja auch eine schöne Sache.
Genau. Und da hatten wir für die Planung des Neubaus schon mal überlegt, vielleicht uns davon zu verabschieden. Aber je mehr wir drüber gesprochen haben, eigentlich sind schon Schätze dabei. Und wir haben das jetzt wieder im Plan aufgenommen.
Ja.
Also Bibliotheken haben, Stadtbibliotheken auf alle Fälle auch viel mehr als nur Bücher, sage ich mal. Aber weil wir jetzt immer so auf den Wort Stadtbibliothek rumreiten, muss ich noch mal ganz kurz sagen, es ist eben schon ein Unterschied. Ja, also es gibt in Deutschland die wissenschaftlichen Bibliotheken. Ja, das sind also sehr große Universalbibliotheken. Ja. Wir haben in Jena das beste Beispiel, das ist die Thüringer Landesbibliothek, Landes- und Universitätsbibliothek. Die natürlich Sammelaufträge haben, die auch den Auftrag haben, die Sachen zu bewahren. Mhm. Ja, die besondern auch aus, aber das sind dann Lehrbücher, wo es neue Auflagen gibt und solche Sachen. Ansonsten haben diese Bibliotheken deutschlandweit Sammelaufträge, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch bestimmt werden und teilweise auch finanziert werden, dass wirklich das Wissen bewahrt wird. Die größte deutsche Universalbibliothek ist die Deutsche Nationalbibliothek mit 2 Standorten in Frankfurt und in Leipzig. Das, durch die Teilung sind das diese 2 Standorte, die das gesamte deutschsprachige Wissen bewahren. und natürlich nun vor den Herausforderungen stehen, die Medien auch zukünftig zur Verfügung zu stellen. So ein Text, so ein gedruckter Text, der steht wunderschön im Regal und ist auch, wenn man die Schrift und die Sprache beherrscht, in vielen Jahren noch lesbar und das Papier nicht zerfallen ist.
Ja.
Aber bei elektronischen Texten ist es schon schwieriger mit dem Aufbewahren. Das ist also jetzt ein ganz großes Thema, die Speicherung der Daten und der Informationen für diese Bibliotheken. Stadtbibliotheken sind, da ist der Schwerpunkt, möchte ich jetzt mal sagen, mehr der Ort. Ja. Stadtbibliotheken haben bis auf wenige Ausnahmen keinen Sammelauftrag. Also die Bücher, die Medien, die gekauft werden, die werden benutzt. Und kann sein, dass sie verschlissen sind, dass sie ausgesondert werden, dass sie inhaltlich veraltet sind. Natürlich gibt es immer einen Stamm von Klassikern, von Literatur, der immer da sein muss. Niemand wird seinen Goethe jetzt aussondern. Ja, es ist einfach so. Aber es muss nicht jedes Buch immer verfügbar sein. Also es wird bedarfsgerecht ausgewählt und bedarfsgerecht ausgewählt ist eigentlich ein ganz interessantes Stichwort an der Stelle, weil wir da in Jena einen ganz besonderen Weg gehen. Doch, das fällt mir jetzt gerade ein, das könnte ich Ihnen jetzt mal erzählen. Und zwar ist es so, dass Bibliotheken lokal sind. Also ist meine persönliche feste Überzeugung, dass jede Bibliothek in ihre Stadt, in ihr Umfeld passen muss. Und der übliche Weg aus unterschiedlichen Gründen, teilweise um Geld zu sparen, um Personalstellen zu sparen, aber auch in Städten, die immer wieder ihren Bibliotheksetat abhängig machen von dem Haushalt. Also wenn der Haushalt nicht beschlossen ist, kann die Bibliothek nichts kaufen. Ja, das ist eine Situation, die wir in Jena nicht haben.
Aha.
Weil wir die Stadtbibliothek gehört zu Jena Kultur und wird in einer Zuschussvereinbarung wird für vier Jahre der Finanzrahmen verhandelt. Wir wissen also für vier Jahre genau, was uns zur Verfügung steht und können uns in diesem Bereich sicher bewegen. Und Bibliotheken, die das so nicht haben, sondern vielleicht manchmal sogar bis zum Jahresmitte der Haushaltssperre unterliegen, haben sich entschlossen, zu Standing Order Programmen überzugehen. Das heißt also, große Anbieter suchen für die Bibliothek den Inhalt aus.
Ja, okay.
Ja, das sind also zwei große Anbieter. Das ist die Einkaufszentrale für Bibliotheken in Reutlingen und inzwischen auch die Hugendubelkette, die das anbieten, die im Prinzip die Auswahl für die Bibliothek vornehmen. Ja. In dem Moment ist das nicht mehr lokal. In dem Moment geht aus meiner Sicht sehr viel verloren, nämlich das Spezielle, was an dem Ort gerade wichtig
individuelle.
Ist. Das Individuelle. Wir haben irgendwo eine gewisse Einheitsbibliothek. Ja. Es ist auch, Bibliotheken sind demokratische Orte. Auch da kann man viel steuern, was man vorhält.
Ja.
Ja, ist man offen und hat einen neutralen Bestand, habe ich auch kleine Verlage, biete ich nur die gängigen Geschichten an oder es gibt ja da wirklich auch ganz, ganz viel auszuwählen. Und das geht durch diese Standing Order Programme verloren. Also davon bin ich überzeugt. Und wir lektorieren hier tatsächlich selber. Unter den Kollegen ist also aufgeteilt, wer welches Sachgebiet betreut. Wir sind da auch Experten auf ihrem Gebiet und wählen das daran aus. Ja, das ist nicht die billigste Variante, personaltechnisch gesehen. Klar ist die Standing Order günstiger, aber wir haben sehr gute Entleihungen, nach wie vor noch. Wenn ich höre, dass in anderen Bibliotheken teilweise die Entleihung der Sachliteratur um 40% und mehr zurückgeht. Oh. Das haben wir hier nicht. Ja.
Aber ist diesbezüglich die Konkurrenz zur Tulp?
Gar nicht. Nee. Nein. Nein. Das sind wirklich zwei
getrennte.
Unterschiedliche Einrichtungen. Nicht unterschiedlich, dass wir nicht zusammenarbeiten und nichts miteinander tun, aber es sind unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Das ist die Bibliothek der Universität, die sind auch vom Niveau her anders. Unsere Zielgruppe ist wirklich der Bürger der Stadt, vom Kind bis zum Rentner.
Ja, genau.
Für alle, wirklich für alle. Und wir kaufen keine Universitätslehrbücher. Es wird auch das ein oder andere Lehrbuch dabei sein, aber nicht, weil es ein Lehrbuch ist, sondern weil es einfach manchmal thematisch so ist, dass es gar nichts anderes gibt als ein Lehrbuch für Studenten zu einem Thema. Ja. Denn natürlich haben wir auch Bücher zur Aus- und Weiterbildung und es gibt auch sehr spezielle, also Laien mit einem sehr spezialisierten Wissen.
Ja.
Kann man also auch nicht nur Sachen bereithalten, die das nur so marginal anreißen. Aber das trennt uns schon mal.
Ja,
die Universitätsbibliothek sammelt, ja, die bewahrt die Sachen auf, hat auch sehr viel Hochschulschriften und ist dafür zuständig, dass auch Fernleihen organisiert werden. Wir als Stadtbibliothek Jena machen keine Fernleihen, weil wir sagen, wir haben die große Bibliothek am Ort, die das dann durchaus wer bei uns was nicht findet, wird dahin verwiesen. Wir haben ja durch die Kataloge, die ja jetzt im Gegensatz zum Bandkatalog, den wir vorhin besprochen haben, alle im Internet verfügbar sind, können wir natürlich gucken, was wo da ist und können da auch helfen. Also das ist keine Konkurrenz. Gar nicht. Und es ist wirklich ein abgestecktes Feld, muss ich sagen.
Gibt es in den Stadtteilen noch Bibliotheken?
Ja, es ist weniger geworden im Vergleich zur Situation in der DDR. Ja, wir haben jetzt in Lobeda noch eine Zweigbibliothek, die auch sehr gut frequentiert wird. Da ist der Anteil an Migranten sehr, sehr hoch. Die Kollegen machen auch extrem viele Veranstaltungen mit Schülern.
Ja.
Und haben eben auch viele Kinder, die sich da Nachmittag aufhalten und spielen und lesen.
Ach.
Und wirklich eine richtig gut besuchte Einrichtung.
Ja.
Früher war es anders, da hatten wir, gab es noch in Nord eine Zweigstelle und auch die Schulbibliotheken gehörten dazu.
Ja.
Aber die Entwicklung ist jetzt eine andere und ja, wir haben jetzt Lobeda.
Aber das heißt, in Lobeda entwickelt sich auch schon so langsam eine Bibliothek zum Begegnungsort, die Kinder zum Spielnachmittag und sowas.
Ja, ja.
Ach,
genau.
Das ist ja auch schön.
Das ist.
Das dann.
Genau. So ist das hier in Jena. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir losgelaufen sind. Wir sind jetzt irgendwie vom Thema abgekommen. Ich glaube, wir waren noch irgendwie bei der Geschichte. Nee, bei unserem, wir waren bei der Digitalisierung.
Richtig.
Genau.
Bei
ich denke,
Technik,
wir sollten da nochmal zurückgehen, oder?
Ja, genau. Also im Prinzip, wie hat sich jetzt in die Bibliothek in den letzten Jahren, 100 Jahren, auch eben speziell die Ernst-Appe-Bibliothek entwickelt? Gegründet ist sie ja um 1900 rum, bin ich da richtig?
1896.
Aha.
Ja. Und ist eigentlich entstanden, naja, zu der Zeit gab es private Lesegesellschaften für Bürgerliche, die Geld hatten. Es gab auch Leihbibliotheken gegen Geld. Und dann gab es die Volksbüchereien zu dem Zeitpunkt. Das waren also solche, man sagt so ein bisschen wie Volksküche, so für Minderbemittelte, für Arme, für, ja, also der, der sich bilden wollte, ging nicht in die Volksbibliothek. Und mit der Bücherhallenbewegung ist also in Jena auch der Gedanke entstanden, tatsächlich auch eine eigene Bibliothek aufzubauen. Und der Lesehallenverein gründete sich 1896, ja, mit Eduard Rosenthal. Okay. Und Ernst Erbe als Förderer der Bibliothek mit dem Gedanken, das war zu der Zeit schon so der Grundgedanke, so ein bisschen dritter Ort, wie man es heute sagt. Ja, also es ist also eine Bibliothek gegründet worden, die so geöffnet war, dass die Bibliothek, dass die Fabrikarbeiter, die Zeiss-Fabrikarbeiter nach der Arbeit da tatsächlich noch lesen konnten. Ja,
ja.
Also die, der Start war am Löbtergraben, also unterhalb vom Kapitol. Ja, da waren die ersten Räume. Ja, und dort war der Zulauf dann schon so groß, dass sich dann 1902 hat es Erbe geschafft, ein speziell für die Bibliothek gebautes Haus sozusagen ja, da, zu initiieren. Das Volkshaus wurde gebaut. Ja. Und die Bibliothek zog in den Flügel ein, in den jetzigen, wo sie jetzt noch ist.
Ja.
Wir sagen immer das Lehrgebäude, also der Südost, ja doch, Ostflügel, genau. Des Volkshauses als ja, Zweckbau für die Bibliothek. Hm. Ja. Hm. Jenaische Zeitung sagt der Volksbildungstempel zu der Zeit. Hm. Und Jena war eine Stadt mit 25.000 Einwohnern und hat eine Bibliothek mit knapp 1.000 Quadratmetern Fläche gehabt. Wow. Das war zu der Zeit ganz extrem toll. Hm. Und eine ganz große Neuerung überhaupt im Bibliothekswesen. Also die Jenaer Lesehalle taucht in den Lehrbüchern Bibliotheksgeschichte tatsächlich auf als die Besonderheit ja, zu der Zeit, die mit dem Gedanken Demokratie, Teilhabe und Gemeinwohl, das waren so die Schlagworte auch von Eduard Rosenthal, der glaube ich, so bei den Jenern auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Also wir Jener Kulturleute durch die Villa Rosenthal und so haben immer gut Bezug dazu. Jetzt gibt es auch eine sehr gute Biografie, das muss ich an der Stelle mal noch anbringen, von Dietmar Ebert aus Jena über Rosenthal. Und sehr schön zu lesen, und das bringt das erst nochmal nahe, was das auch für ein wunderbarer Mann war. Der war von 1900 bis zu seinem Tod 1926 direkt ehrenamtlicher Leiter der Bibliothek, aber eigentlich Universitätsprofessor.
Ah, okay.
Genau. Hm. Mitgründer der Thüringer Verfassung. Also das sind schon Namen, das, die da aufgerufen werden. Und dazu wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn Ernst Abbe nicht gewesen wäre.
Genau, na, der
muss man wirklich
in dem Sinne Geldgeber.
Sagen, Geldgeber. Und ja, diese tolle Bibliothek zu der Zeit eingerichtet hat. Genau. Ja, ja, wie ging es denn weiter mit der Abbe-Bücherei in Jena? Ja. 1900, nein, eine Anekdote erzähle ich jetzt noch von Rosenthal, weil ich das so nett fand, das habe ich in der Biografie gelesen. Und zwar hat Rosenthal an Haeckel geschrieben, er wendet sich jetzt mal als Bettler an ihn, ja, sonst würde er das so nicht tun, aber es ist für einen guten Zweck und es wird ja jetzt diese schöne Bibliothek gebaut und wie es denn wäre, wenn er einige von seinen Büchern der Bibliothek schenken würde. Das ist passiert, die Bücher sind heute noch da, zum Teil mit der Haeckel-Widmung.
Ja.
Ja, das finde ich total klasse. Ja, das ist so.
Genau.
Genau. So. Ja, nach Rosenthal kam dann die Nazi-Zeit. Keine gute Zeit. Aber Jena hatte einen Bibliotheksdirektor, und zwar Josef Witsch. Kiepenheuer und Witsch ist ein großer Verlag.
Ja, genau. Kiwi.
Dieser Gründer Josef Witsch.
Ach, auch aus Jena.
Ist der Bibliotheksdirektor gewesen in Jena. So.
Manometer.
Ja, also ich rufe jetzt hier wirklich Namen auf. Und der hat zu dieser Zeit die Bibliothek geleitet. Hat auch. Also ich hatte mir das hier irgendwo aufgeschrieben, aber ich bin immer nicht so gut im Zettel finden. Sehr schön geschrieben. Warten Sie mal, kleinen Moment hier. Bücher sind geistige Waffen, besonders im Krieg. Ja, er hat also tatsächlich über die Kriegszeit hinaus oder während der Kriegszeit auch wirklich Bücher ausgegeben. Also da ist es der Bibliothek gar nicht so schlecht gegangen. Und auch jetzt finden wir im Magazin noch Bücher, die in der Zeit angeschafft sind. Und irgendwie ist es so, wenn man dann so sieht, Zugangsstempel 1941 und dann denkt man so, Mensch, da habt ihr Bücher gekauft und da war Krieg. Also das ist schon irgendwie, ja, so, es sind so Sachen, die einen berühren. Ja,
ja, genau.
Ja. Genau. Der war also seit 1936 Direktor. Und 37 während der Nazi-Zeit war es eigentlich die letzte Amtshandlung, das ist auch noch erwähnenswert, weil es gar nicht so unwichtig ist für heute, die letzte Amtshandlung vor Auflösung des Lesehallenvereins, der sich aufgrund der politischen Situation damals auflöste, die Bibliothek in Ernst-Abbe-Bücherei zu nennen.
Ah, das ist, okay, genau. Ich dachte, das war sie von Anfang
an. Nein, das war sie nicht, also Abbe war bescheiden. Das war also nach seinem Tod ist sie so benannt worden.
Ah, so als Ehrung.
Genau. Und ja, das war 37 und Witsch war bis, ich glaube bis 48 oder so Bibliotheksdirektor und ist dann in den Westen gegangen. So.
Okay.
Ja, hat also Jena verlassen. Und Ja, die Bibliothek ist, das Volkshaus ist im Krieg zerstört worden, zumindest eine Etage. Da gab es also eine Schließzeit und dann kam dieser ganze Prozess Entnazifizierung und so weiter. Ne? Mhm. Und dann die DDR-Zeit. Zur DDR-Zeit war die Bibliothek insofern auch etwas Besonderes, denn Stadtbibliotheken gehörten immer der Stadt. Ja, die wurden immer schon früher kommunal finanziert. Mhm. In Jena war das anders. Da gehörte die Stadtbibliothek zur Carl-Zeiss-Stiftung. Und war Werksbibliothek von Carl Zeiss und hatte gleichzeitig kommunale Aufgaben. Das war also eine besondere Situation. Ja, das musste man, während meines Studiums musste ich dann immer so dieses, Sie sind aus Jena, da ist das ja alles ganz anders. genau. Und die Kinderbibliothek war zu dem Zeitpunkt, zu DDR-Zeiten, ist der, davon reden wir jetzt, eine kommunale Einrichtung. Die gehörte nicht zur Abi-Bücherei. Es waren also sozusagen zwei eigenständige Einrichtungen. Städtische Kinderbibliothek und dann die.
Wo waren die?
Die ist ja viel durch die Stadt gezogen. Die war eigentlich auch im Volkshaus mit untergebracht und dann reichte der Platz nicht für die Erwachsenenbibliothek. Dann gab es eine Zeit, da war die in der Kriedgasse, gab es einen alten Schulbau und dann in der Westschule, also zog immer umher. Und mit vielen, allerdings mit sehr, sehr vielen Zweigstellen. Also damals gab es Zweigstellen auch in jeder Schule. Und ja, dann nach der Wendezeit, was wieder so ein marginaler Punkt war in der Entwicklung der Bibliothek, ist es dann so gekommen, dass 1993 die Bibliothek sozusagen vereinigt wurde. Also da ist die Kinderbibliothek mit der Stadtbibliothek zusammengezogen. Und es ist wirklich eine Stadtbibliothek geworden, ist also von der Kommune übernommen worden. Städtisch finanziert und ist dann eine Einrichtung als Abi-Bücherei sozusagen für Jena geworden. Genau. Und seit 2005 gehört die Bibliothek zu Jena Kultur.
Ach, da ist dann nochmal der Wechsel
genau, da ist,
passiert.
Das ist auch eine gute Sache für die Abi-Bücherei, muss man sagen. Also nicht nur finanziell durch die Zuschussvereinbarung und durch diese Vierjahressicherheit.
Ja, ne? Genau.
Das ist auch insofern gut, dass es eben ein Dach für die kulturellen Einrichtungen ist. Das ist das sind kurze Wege, das ist Zusammenarbeit, das sind Absprachen, das ist, ist Gemeinschaft. Also es ist eine schöne Sache.
Ja, ja. Genau.
Und jetzt gerade, wir planen ja in Jena einen Neubau der Bibliothek, ist es auch sehr schön, da Unterstützung zu haben.
Ja, dass da verschiedene Partner einfach zusammenkommen.
Genau.
Ja.
So, jetzt war das so ein bisschen ein Abriss im Schnelldurchlauf zur Abi-Bücherei. Das soll aber sagen, dass wir stolz sind auf den Namen. Ja.
Ja.
Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass dieser Name hier ist.
Ja.
Und dass man sich mal so überlegen muss, was für bekannte Leute in Jena mit dieser Bibliothek zusammenhängen.
Ja, ja. Mir fällt nämlich noch ein anderer Name ein.
Ja.
Eben bei den Verlagen S. Fischer.
Ja, der genau.
Die sind doch auch aus Jena, oder?
Der Fischer Verlag ist auch in Jena, genau. Und ich glaube Diederichs. Diederichs war auch noch ein großer Verleger in Jena mit den Märchenbüchern.
Wow.
Ja.
Was hat, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wann die, wann Fischer war, aber das müsste ja auch alles Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Also war in Jena die große Blüte, die...
Ja, also Jena ist eine Wissenschaftsstadt, war es früher schon.
Es
ist eine Stadt, eine Akademikerstadt, eine Künstlerstadt. Ja, also
ja,
gerade diese Diederichszeit ist ja auch total spannend von der Stadtgeschichte her, von der Kunstgeschichte her.
Ja, das...
Und ja, das... ist schon, ist sicher in anderen Orten auch als, als Verlegerstadt fällt einem wahrscheinlich als erstes Frankfurt oder Leipzig ein, ja. Aber Jena ist auch schon ein interessantes Pflaster gewesen. Und ich finde ja immer noch so spannend, dass es also früher oft auch Sachen ja nicht anders waren als jetzt, ja. Zur Zeit Rosenthals gab es also auch die Schwierigkeit der Finanzierung der Bibliothek durch die Stadt, weil der Bürgermeister gesagt hat, das Bauen der Wohnung ist viel wichtiger als das Bauen der einer Bibliothek oder der Finanzierung von Büchern. Wer liest denn, wer braucht das? Ja. Und manchmal wurde mir diese Frage, wer braucht denn das, jetzt auch gestellt.
Richtig. Insofern hat sich die Zeit nicht
nicht
verändert.
So sehr verändert. Und ja, warum braucht man das jetzt? Ja, ich meine, die Bibliothek ist ein Zweckbau gewesen mit für 25.000 Einwohner auf der Fläche. Wir haben jetzt über 100.000 und haben genauso viel Fläche. Ja, das sagt jetzt schon mal, dass es irgendwo ein bisschen eng sein könnte.
Ja.
Einfach nur anhand der Zahlen.
Genau. Das ist richtig. Die Bedeutung hat sich da wahrscheinlich schon noch ein bisschen zu Ungunsten der Kultur im Allgemeinen entwickelt. Ja, aber es sind ja in dem Sinne auch viele neue Möglichkeiten hinzugekommen, was heutzutage eine Bibliothek alles bieten kann. Eben ja nicht nur die Bücher, sondern eben auch eben diesen Begegnungsort.
Als Ort. Ja. Wenn man sich mal so international umschaut, sieht man ja auch, dass es also wahnsinnig tolle, große Bibliotheken gibt, die gebaut wurden.
Ja,
in großen Städten an ganz zentralen Punkten, mitten in der Stadt, also Bibliotheken, die imposante Gebäude sind, aber auch von innen ganz besonders sind. Das sind auch wissenschaftliche Bibliotheken, also die Bibliothek von Alexandria 2002 eröffnet, ganz toll. Ja. Norweger Architektenteam, ganz junge Leute, also unglaublich toll. Und Aarhus, die große Bibliothek in Dänemark, überhaupt die Skandinavier und Niederländer mit ihren großen Bibliotheken. Und alles, was da auffällt, wenn man sich die Bibliotheken anschaut, ist viel Platz. Platz für alles Mögliche. Oftmals fallen die Bücher gar nicht so als erstes ins Auge. Und wenn man sich das mal so überlegt, was da passiert ist, ja, die Menschen brauchen einfach die Möglichkeiten, sich irgendwo zu treffen, sich aufzuhalten, Orte für sich wiederzufinden. Also in der Stadt ist es immer schwieriger oder in den Städten ist es immer schwieriger, öffentliche Plätze zu finden, wo man so hin kann, auch ohne Geld, wo jeder hin kann. Ja, da kommt wieder dieses Teilhabe, wo jeder hin kann. Der Architekt Art Voss hat eigentlich diese Idee mit dem dritten Ort, mit dem Aufenthalt im Bibliotheksbereich bekannt gemacht. Und der bringt in seinen Vorträgen immer das Beispiel Starbucks. Die haben das erkannt, so sagt er immer. Ja, das ist ja viel mehr als ein Kaffee. Das ist eine Idee, das ist ein Erlebnis, das ist, ja. Aber wer kann zu Starbucks? Jemand, der sich diesen Kaffee, der da ja nicht ganz wenig kostet, auch tatsächlich leisten kann. Und wenn ich da eine Weile sitze und der Kaffee ist alle, dann möchten die schon, dass ich noch einen zu mir nehme. Und das ist genau der Gedanke, zu sagen, wir müssen Räume schaffen, wo Menschen hin können, die gerne wird gesagt niedrigschwellig, viele mögen das Wort nicht, aber niedrigschwellig ist für mich nicht abwertend, sondern wirklich ist es einfach verfügbar. Ein Ort, wo ich kein Geld brauche, wo ich reingehen kann ohne Hemmschwelle, wo keiner sagt, was willst denn du hier? Den ich betreten kann, ohne dass ich mich anmelden muss. Ich kann die Bibliothek betreten, ohne dass ich mich anmelden muss. Ich kann alles nutzen. Ich kann nur nichts mit nach Hause nehmen. Und insofern ist das eine ganz andere Entwicklung jetzt, die Bibliotheken bieten. Da findet man Familien, die spielen, Gruppen, die zusammen lernen. Die Aufgaben in den Schulen sind ja auch jetzt so gestaltet, dass dieses Alleine-Lernen zu Hause ist nicht mehr so das Ding.
Richtig.
Ne? Wir müssen Teamarbeit machen. Genau. Wo mache ich denn Teamarbeit, wenn einer in dem Ort wohnt und einer dem? Ist ja nicht mehr die Wohnortsschule, wohnortsnahe Schule. Genau. Und die also da auch Möglichkeiten haben wollen und einfach Platz, Treffen, verabreden, wohlfühlen.
Ja.
Und das ist nicht nur der Freizeitgedanke, es ist auch das Lernen. Lernen ist anders geworden. Lernen ist, wie wir gesagt haben, gemeinschaftlich und lernen durch Ausprobieren.
Ja,
durch dieses Haptische, dieses Experimentieren. Da kommt der Gedanke her, dass es auch viele Bibliotheken gibt, die sagen, wir bieten ja, die Möglichkeit 3D-Drucker oder diese Bastel mit Robotern für Kinder. Ja,
genau.
Das ist genau das, wo es jetzt hingeht. Nicht um zu sagen, wir müssen uns jetzt irgendeine Möglichkeit suchen, weil kein Mensch mehr liest.
Ja.
Es ist nicht so.
Es ist, glaube ich, einfach eine Erweiterung des Bibliotheksgedanken, dass man nicht nur die Bücher, das Wissen sammelt, sondern Möglichkeiten bietet, sich zu bilden, sich Dinge auszuprobieren, zu erfahren und eben auch solche Dinge wie ein 3D-Drucker kann sich nicht jeder zu Hause leisten.
Ja.
Das ist das, was in dem Sinne Gemeinschaft aber kann.
Ja, genau. Ja. Und Bibliothek ist ja eigentlich was es schon immer gab, aber jetzt in die Zeit passt, wenn man sagt Share Economy, ja,
ja, genau.
Was ist das? Ja,
das ist,
heute ist nicht mehr dieses Sammeln und Besitzen,
ja, genau.
Sondern Zugang und Teilen. Und das ist das, was Bibliotheken machen. Ja, das ist früher schon so gewesen und ist jetzt auch noch so. Ja, und wenn wir jetzt wieder noch mal ein bisschen in die Richtung Medien gehen, ist es zwar heutzutage so, dass ich Informationen jederzeit googeln kann, ja. Aber ein geprüftes Wissen finde ich da nicht unbedingt. Ja. Wir haben jetzt beispielsweise für Schüler auch so eine Brockhaus-Enzyklopädie digital lizenziert, wo auch wirklich geprüftes Wissen zur Verfügung steht mit einem zitierbaren Link. Das ist ja für die Schüler, für ihre Arbeiten immer wichtig,
ja,
dass sie das also so bringen. Also der Bildungscharakter ist schon nach wie vor noch wichtig. So, jetzt haben wir auch irgendwo einen Faden verloren, glaube ich. Ne?
Aber ich fand jetzt eigentlich, dass wir genau eben auch dahin gekommen sind, dass Bibliothek heutzutage eben nicht mehr nur die Bücher sind, sondern eben viel mehr. Es hat sich heute vor 100, 200 Jahren gab es keine Kassetten, CDs, Roboter oder ähnliche Elemente und dementsprechend ist auch eine Bibliothek gefordert, sowas auch mitzubieten. Also wenn sie diesen allgemeinen Charakter für die Gesellschaft bereitstellen will, dann ist es nur natürlich, dass sich auch eine Bibliothek in ihrem Angebot erweitert.
Ja.
Das also eben, weil vorhin so, oder kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Kritik kommt, ihr braucht ja nur Bücher machen oder ihr macht jetzt noch mehr, um attraktiv zu sein oder sowas so aus der Not herausgeboren.
Nee, das ist es eigentlich aber nicht. Wichtig ist auch zu sagen, man kann da nicht den Drucker hinstellen und dann wird da schon was passieren. Ich muss für diese ganzen Sachen, die ich da anbiete, ein Konzept haben. Ich muss mir genau überlegen, für wen mache ich das? Mache ich was, wo ich für irgendjemanden eine Konkurrenz bin? Darum geht es auch nicht. Muss man auch vorsichtig sein, ja? Gutes Beispiel dafür ist, dass es also in Bibliotheken gerne jetzt Nähmaschinen gibt.
Ach.
Die eben statt 3D-Drucker die Nähmaschine in so einem Kreativbereich anbieten, aber die Schneiderin nebenan, die vielleicht die Kurse geben möchte, damit kaputt macht, wenn ich da sage, ich mache das kostenfrei. Also man muss immer gucken, wo das hinpasst. Also darum geht es eigentlich nicht. Man muss versuchen, diese Sachen mit einem wirklich auf die Zielgruppe, auf die lokale Gegebenheit anzupassen. Und wir wissen nicht, ob wir einen 3D-Drucker in der neuen Bibliothek anschaffen, muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir wissen, dass wir also unser Konzept für die neue Bibliothek entwickelt haben mit dem Gedanken, wir werden nicht mehr gedruckte Bücher zur Verfügung haben als jetzt.
Ja.
Ja, das ist der Stand, mit dem wir gut zurechtkommen. Aber wir brauchen mehr Fläche. Die Fläche, die wir mehr haben, soll Fläche sein, in der auf der Menschen sich treffen können, wohlfühlen können, lernen können, was anderes tun können. So, da gibt es im Kinderbereich von der Planung her einen Kreativbereich, der insofern flexibel gestaltbar. Was wissen wir, was in 5 Jahren jetzt genau passiert? Ja. Der aber so flexibel gestaltbar sein soll, dass er als analoge Werkstatt nutzbar ist. Vielleicht kann ich mir in Jena gut vorstellen, selbst ehemalige Zeissianer, die irgendwas mit Kindern machen können, was Technisches, ihr Wissen weitergeben.
Ja.
Geht auch so viel Wissen verloren, wie die Dinge funktionieren. Ja, man kann also doch auch analog erklären, wie was funktioniert. Also da soll für Kinder so ein Bereich hin. Vielleicht kann man auch freie AGs anbieten, frei insofern, dass es nicht immer an die Schule gebunden ist, sondern wer Lust hat, kommt und wer nicht. Mhm. Ja, und ähnlich wird es im Jugendbereich. Wir haben also das die Besonderheit zum Volkshaus jetzt, dass wir wirklich einen großen Jugendbereich geplant haben, der ein Freizeitbereich ist, der erstmal nicht als vordergründiges Ziel die Leseförderung und Bildungsvermittlung hat, sondern wirklich der Ort sein kann, wo sich Jugendliche treffen können, die aber dort mit den Medien natürlich konfrontiert werden, vielleicht verführt werden zum Lesen, indem man da interessant, es gibt jetzt so schöne Bookslam und was man alles machen kann, eine super Veranstaltung, die ans Buch ranführen, die nicht so mit erhobenem Zeigefinger sind und eben auch entsprechend andere Veranstaltungen. Müssen wir uns Partner suchen, das denke ich, ist in jeder nicht so schwer. Irgendwas machen können, denke ich. Und das ist so der Plan und das ist der Mehrwert zu dem, was wir jetzt haben, dass wirklich diese Fläche genutzt wird für die Bürger. Und was, wenn wir einmal bei dem Neubau sind, der Neubau hat erstmal eine, die Bibliothek wird später eine tolle Adresse haben, Engelplatz 1. Ist es nicht süß?
Wie im Himmel.
Und dann ist es so, dass das ja jetzt so eine ziemlich tröge Geschichte ist, da im Stadtzentrum. Also eine brachliegende Fläche neben der Kulturarena, die alles andere als attraktiv ist. Und mit diesem Bau ist da, kann das eine wirklich belebte Fläche werden. Und die Kulturarena an sich kann weiter bleiben. An die Fläche daneben und und wir werden auf der Fläche gemeinsam wohnen mit dem Bürgerservice, Bürger- und Familienservice der Stadt. Ja, das ist also ein gemeinsamer Bau, das sind wie zwei Gebäudeteile verbunden durch einen großen Veranstaltungsraum, den beide nutzen können. Und will der Bürgerservice keine Veranstaltung machen, aber der braucht Briefwahllokale. Und was es wirklich charmant macht, ist der Gedanke, dass man eine Willkommenssituation in Jena schafft. Also ich spreche jetzt nicht nur von Flüchtlingen, sondern für überhaupt Menschen, die nach Jena kommen, die kommen zum Bürgerservice, müssen sich da anmelden. Und dann die Verbindung zu schaffen, zu sagen, wir schaffen ein Willkommen für die Stadt, wir machen Bildungsangebote bekannt, wir verweisen auf kulturelle Angebote, wir begrüßen euch einfach hier. Das ist natürlich eine Chance für die Bibliothek und für diese Kombination von beiden. Und das denke ich, da kann man wirklich was draus machen. Ich wurde am Anfang immer gefragt, was sind denn das für Synergien und warum wollt ihr mit denen zusammenziehen? Ja, die Entscheidung ist gefallen und das ist, glaube ich, der Mehrwert, was man wirklich machen kann. Ne?
Dass man da gegenseitig sich in dem Sinne die Leute mit.
Genau, und der Plan ist 2023 hoffentlich zu eröffnen. Ja, es hängt ja immer so ein bisschen noch diese Erhöhung der Kosten über uns und wir hoffen jetzt einfach, dass die Fördermittel erhöht werden oder dass das Geld irgendwo zustande kommt. Also es wäre für Jena wirklich ein Verlust, wenn es nicht käme. Und wir sind jetzt so weit in der Planung. Also
das ist genau.
Das ist so unser Ziel.
Und wann soll Spatenstich sein?
Wann genau Spatenstich ist, weiß ich gar nicht. Also wir sind jetzt sozusagen in der Leistungsphase 3. Also das heißt, die Entwurfsplanung ist eingereicht und sind schon Erdwärme. Bohrungen, also da tut sich schon was. Ich glaube, nächstes Jahr soll es richtig losgehen.
Ja.
Aber vorher, man wundert sich immer, was da so lange dauert, aber das sind so immense Planungen. Es ist
richtig.
Wahnsinn. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir für einen öffentlichen Bau dieser Größe tatsächlich auch wirklich schnell sind. Naja, gucken wir mal. Also das ist jetzt so ein bisschen das Spannende. Und da ergibt sich natürlich an der Stelle immer die Frage, also das ist ja gerade, wo es jetzt um die Kostenerhöhung wieder ging, warum bauen die da so ein Riesending? Ja? Also liest heute noch jemand? Das ist das eine.
Ja.
Also oder die Nachfrage, gibt doch jetzt alles digital. Dann brauchen wir das gar nicht. Da sind wir genau an dem Punkt. gibt es alles digital? Gibt es alles digital für jeden? So.
Gut.
Und wo entwickelt sich das Digitale überhaupt hin?
Ja. Und es klingt auch eben dieses alte Verständnis der Bibliothek als Ort der Bücher mit heraus oder als Ort von irgend Sachen, aber weniger der Ort als Begegnung, eben diese Möglichkeit, wo ich mich mal, also ich persönlich zum Beispiel habe diesen Fall, wo ich mich mit meinen Nachhilfeschülern hinsetze.
Genau.
Einfach so eine Sache oder eben ja der Ort zum Spielen.
Also es ist wirklich geplant, gerade Nachhilfe, Also Nachhilfe ist, haben wir vorgesehen, dass es also Möglichkeiten gibt im Neubau dann, also Lernecken für Zweiergruppen, für Einzelne, ganz unterschiedliche, auch für Gruppen bis 5, 6, die sich einfach da treffen können und lernen können. Also das ist wirklich der Plan, weil das ein ganz großes Problem ist, wo gehe ich hin?
Richtig, das kann ich auch persönlich bestätigen.
Also das ist noch der Mehrwert. Und so. Und zum Neubau vielleicht noch die eine Sache, dass ich eben wirklich finde, man muss, wenn man eine Bibliothek betritt, auch wissen, wo man ist. Also man muss schon sehen, dass da Bücher sind.
Ja.
Und es gibt noch genügend Leute, die gedruckte Bücher lesen. Also viel mehr in Umfragen ist es so, dass viel mehr Leute gedruckte Bücher lesen als E-Books.
Ja.
Bei uns ist in der Bibliothek haben wir unter 8% der Entleihungen die E-Books ausmachen. Das steigt immer ein bisschen, aber das steigt nicht so, dass man davon reden kann, dass es irgendwo eine Größenordnung ist.
Ja.
Also unter 8% ist nicht doll. Und das muss man wissen. Und dann ist es so, dass das zur Verfügung stellen von digitalen Texten gar nicht so einfach ist. Das erste Stichwort ist das Urheberrecht. Das vergessen viele Leute, dass das gar nicht so funktioniert. Vielleicht wäre es mal ganz spannend zu erfahren, wie das so funktioniert mit der Ausleihe der E-Books. Das sind also zwei ganz verschiedene Wege. Das eine ist die öffentliche Bibliothek. Dort ist es so, dass ausschließlich privatwirtschaftliche Aggregatoren Verträge machen können mit den Verlagen. Da gibt's ein paar wenige große Player. Das eine ist die DiviBib EKZ, das ist diese Einkaufszentrale für Bibliotheken. Dann gibt's eine Firma Tiando und dann gibt's Overdrive. Das sind hauptsächlich ausländische Bücher. So. Und die machen mit dem Verlag den Vertrag. Ob er bereit ist, zu welchen Konditionen auch immer, diese Bücher zur Verfügung zu stellen. Dann haben die auch die eigene Plattform. Dort ist der Text sozusagen gehostet.
Ja.
Und dann kauft die Bibliothek sozusagen die Lizenz.
Den Zugang bei denen.
Den Zugang.
Ja.
Ja. Die wiederum liefern mir die komplette, wie soll ich sagen, Statistik, wer was liest, wie viel und rechnen ab. Also das ist ein großer Player und ich bin in dessen Hand und habe null Einfluss auf den Inhalt, mit welchem Verlag da Verträge gemacht werden. Die Verlage haben fürchterliche Angst nach diesem Streaming Problem mit den Musik CDs.
Ja.
Also nachdem die Musikstreaming bekannt ist, dann ist ja, sind ja viele kaputt gegangen. Seitdem sind die also vorsichtig. Und große Verlage, Holzbrink Gruppe zum Beispiel mit diesen ganzen Verlagen wie, was weiß ich, Rowohl, Pieper, diese Publikumsverlage. Die Ogenes sowieso hat auch nicht mitgemacht. Die haben gar nicht mitgemacht, die haben gar keine Verträge abgeschlossen. Dadurch waren also viele Verlage von vornherein ausgeschlossen lange Zeit. Seit vorigem Jahr hat sich das geändert. Das sind die Großen jetzt auch dabei. Das muss man einfach wissen, dass also schon mal der Vertrag an sich die Grundlage ist, die Verhandlung dieser Leute, wo die Bibliothek nur zugucken kann. Und dann ist es so, dass die Bücher verliehen werden wie gedruckte Bücher. Ja, ich leihe mir das als Leser aus, habe dort sozusagen Zugang zu diesem Text für 21 Tage und so lange ist die Lizenz an der Stelle blockiert.
Ja.
Ich kaufe also so und so viele Lizenzen und dann ist das, die noch dazu wesentlich teurer sind als normale Buchhandel. Ja, diese kosten teilweise den doppelten Preis. Ja. Wir haben schon welche gehabt, die noch teurer waren. Oh. Durchschnittlich anderthalbfach so teuer.
Aha.
Genau. Und diese Lizenzmodelle sind auch sehr unterschiedlich. Manche Lizenzen verbrauche ich, dann kaufe ich also 25 Lizenzen und mit jeder Ausleihe verbrauchen die sich, bis es weg ist. Also es fließt immer wieder Geld. Es ist ein immens teures Spiel.
Krass.
Deswegen kann also auch die Bibliothek nicht einfach nachkaufen, weil es einfach teuer ist. Genau. Ja, das ist das eine. Ja. Dann haben sich die Verbünde zusammengeschlossen, das muss man auch wissen, dass man also nur eine bestimmte Menge, also ich kann als Jena Bibliothek jetzt sagen, ich butter da noch ein bisschen Geld rein, dann heißt das aber nicht, dass, da wir ja im Verbund sind mit 50 Bibliotheken, dass der Jena Leser das auch hat. Das kann auch sein, dass das in Hermsdorf oder in Erfurt gelesen wird.
Ja, genau.
Ja, deswegen kann man sich da nur wirklich an die ausgehandelten Mengen halten. Also das ist wirklich ein großes Problem. Und
da, also was mir jetzt einfach da dran, dieses ganze Digitalisierung, der, die Möglichkeiten der Digitalisierung, Gedanke der Digitalisierung sind ja da ad absurdum
getrieben. Das ist völliger, Quatsch. Die E-Books sind, also werden behandelt wie physische Bücher.
Nee, eigentlich noch schlimmer. Das Buch kriege ich zurück und stelle es mir ins Regal.
Und es gehört mir.
Ja, richtig.
Es gehört mir. Wenn der mir seine Plattform abschaltet, habe ich gar nichts mehr und habe da tausende Euro eingesetzt.
Wenn der pleite ist,
dann oder uns nicht mehr will.
Geht's Licht aus.
Ja, genau. Das ist ein ganz großes Problem und sämtliche Bibliotheksverbände kämpfen auch dafür, dass da die Bedingungen anders werden. Ja, auch man könnte ja wie bei gedruckten Büchern das auch über Tantiemen lösen. Ja,
genau.
Es wird über Bund und Länder finanziert, dass da die Urheber auch tatsächlich Geld kriegen. Ja, die Mehrwertsteuer ist für die E-Books höher als für gedruckte Bücher. Also es sind so verschiedene Sachen, wo wirklich was passieren muss. Und für den Leser erstmal ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht in der Macht der Bibliothek liegt.
Das ist, also ist dann wirklich
ausgeliefert, diesem ganzen Prozess. Ich habe oder kaufe auch noch für den Thüringer Verbund die Belletristik ein an E-Books. Und die Masse, also sind ganz wenig wirklich Bücher, die, naja, Publikumsbücher, wie soll ich sagen, Bestseller, also wirklich inhaltlich gute Bücher. Es sind hunderte Bahnhofsheftchen, da gibt's auch sowas, Herr Doktor, Landarzt, irgendwas, ja, dieses Zeugs. Wirklich in Größenordnungen, also solche Sachen, auch erotische Sachen unterster Kajüte, die da wirklich angepriesen werden. Es ist also auch schwierig, was rauszufinden, weil neuerdings noch dazu kommt, dass Verlage mitmachen, aber ihre aktuellen Titel mit einem Jahr, mit einem halben Jahr, mit einem Jahr Verspätung erst zur Verfügung stellen. Die Leser sagen, warum kauften ihr das nicht? Ja.
Und es geht gar nicht.
Das geht überhaupt nicht. Also das ist noch nicht in dem Topf, wo es wirklich kochen kann und gut werden kann, wo es sinnvoll ist. Ja. Und aber da kämpfen wirklich die, das ist so auf politischer Ebene angekommen, dass da sich was tut. Und und wenn wir jetzt gerade bei den öffentlichen Bibliotheken und den elektronischen Texten sind, ist es auch wichtig, nochmal zu wissen, dass es also bei den wissenschaftlichen Bibliotheken anders läuft.
Genau. Das
dort werden Verträge mit den Verlagen abgeschlossen, Lizenzverträge, auch die kaufen nicht, die haben auch die Lizenzen, aber handeln die Lizenzen selber aus, also sprich die Möglichkeiten, die dranhängen. Es ist so, dass wie viel kann ich drucken, wie viel kann ich downloaden, wie viel parallele Nutzer sind möglich.
Ja, genau.
Und es haben sich auch Bibliotheken zusammengeschlossen zu Konsortialgemeinschaften, Konsortien, die Konsortialverträge abschließen mit Verlagen. Dadurch werden natürlich, je mehr das sind, desto besser werden die Bedingungen, muss man wissen. Es gibt auch Nationallizenzen, wo die Deutsche Forschungsgemeinschaft bezahlt hat, gekauft hat und das zur Verfügung gestellt hat. Und der normale Zugang ist dann, dass das über die auf dem Campus der jeweiligen Einrichtung passiert. Ja, das ist der Zugang. Manche bieten auch Remote Access oder die Unis haben noch die Möglichkeit. Aber manche, es gibt auch Anbieter, die das nicht zulassen. Gibt's auch Verträge. Also das ist anders. Und dort, wie viele Leute da gleichzeitig zugreifen können, ist abhängig vom Vertrag. Also eine ganz andere Situation, dieses Verliehen und sowas gibt's da alles gar nicht.
Ja.
Und ist aber natürlich abhängig, so fließt auch viel Geld, das ist also wahnsinnig teuer, diese ganze Geschichte. Genau. Und da ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, diese ganze wissenschaftliches Publizieren, diese Doppelfinanzierung, das kann man auch nochmal so gucken. Was man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich habe lange bei Max Planck gearbeitet, da war das ein Thema, aber in der öffentlichen Bibliothek vergisst man das. Das wissen da auch nicht so, auch Leser wissen solche Sachen meistens nicht. Im Prinzip wird ja die Forschung durch die öffentliche Hand finanziert. Der Forscher, dessen Gehalt, die Infrastruktur, alles. So. Dann schreibt der ein Paper und will das veröffentlichen als Artikel. Genau. Dann wird es begutachtet. Von wem wird es begutachtet? Wieder von Wissenschaftlern, dieses Peer Review. Wieder von Wissenschaftlern, die ja im Prinzip wieder in ihrer Einrichtung und so weiter hängen. So. Und am Ende kauft die Einrichtung, die Universitätsbibliothek, diese Zeitschrift wieder zurück. Ja. Und dann sind das ja Beträge, die sind weit weg von dem Kiosk. Da sind wir im fünfstelligen Bereich teilweise, wenn ich an Elsevier denke und solche Sachen. Und das muss man sich mal überlegen. Und da kam im Prinzip der Gedanke, das Ganze ein bisschen aufzuhebeln und zu sagen, dieses Subskriptionsmodell wird jetzt mal aufgebrochen. Und das war dieser Open Access Gedanke, der Zugang zu den wissenschaftlichen Texten für alle. Das ist freier Zugang. Aber die Kosten oder die Finanzierung des Ganzen entstehen durch Publikationsgebühren. Also im Prinzip in dem Moment, wo ich veröffentliche, habe ich eine Gebühr zu zahlen. Und dann gibt es noch diesen Zwischenweg, so hybride Modelle, wo Autoren an bekannte Zeitschriften dort veröffentlichen und dann eben zusätzlich dann vereinbaren. Max Planck hat das viel gemacht, beispielsweise bei Springer, dass der Artikel dann eben trotzdem frei verfügbar ist. Also das ist so dort der Trend, wobei da Digitalisierung anders angekommen ist, ne? Damit.
Das beim Wissenschaftlichen ist dann zum Teil auch noch dann das Problem, dass für die Zitation, also wenn ich in meiner Arbeit, dann brauche ich natürlich auch diesen Artikel.
Ja, natürlich.
So, ich bin gezwungen.
Ich muss diesen haben kaufen. Und ich kann auch nicht sagen, ich verzichte auf diesen Artikel, sondern ich nehme halt nur noch Open Access Zeitschriften. Als das losging, klappte das überhaupt nicht, weil das eben alles nur so kleine No-Name-Sachen waren. Ich nehme an, die Tendenz ist jetzt eine andere nach den Jahren. Das habe ich nicht mehr so, weiß ich nicht.
Also
das ist nicht mehr mein Thema.
Es ist auch nicht der große Renner da.
Es ist nicht mehr so. Aber das ist also wirklich nochmal eine Spaltung, also ein anderer Weg.
Das also da scheint so dieser wissenschaftliche Bereich eine ganz andere Welt.
Naja, und bei den öffentlichen, also oder was heißt überhaupt bei dem Lesen von Romanen als E-Book ist es eben so, wenn man fragt, dann sagen die Leute, ich will das Buch spüren, ich will blättern, ich will wissen, wie viel ich noch habe, wie dick ist es. Ich selber finde auch, man findet die Stelle wieder, wenn man sich erinnert, da war doch drei Seiten vor, oben links, da war doch was. Das finde ich wieder in dem Moment, wo ich das auf dem Tablet lese, dann ist das alles gleich. Verzerrt sich ja auch, indem ich dann die Schriftgröße mir einstellen kann und solche Sachen. Also die meisten bevorzugen eben für dieses gemütliche, schöne Lesen tatsächlich die E-Books. Wobei, wer in Urlaub fährt, wir verleihen E-Book-Reader. Das ist im Sommer schon der Renner, muss man sagen. Also da ist das natürlich eine feine Sache. Für die Leute, die gucken, also ich bin ja immer so neugierig, was jemand liest. Ist schrecklich, wenn die mit diesen Tablets oder mit den Riedern sitzen, man sieht es ja nicht mehr. So kann ich gucken.
Genau, da erkennt man schon am Einband das Buch.
Und das ist also eigentlich da der wirklich die. Ich denke, es wird sich beides entwickeln.
Also ich denke auch in solchen Sachen, die schnelllebig sind, also die Tageszeitung oder eben so Sachtexte, die man liest und wegschmeißt.
Durchsuchen kann. Ist bei E-Books wirklich auch ein ganz großer Vorteil, die Durchsuchbarkeit, wenn man nur schnell was sucht. Und Lesen ist ja eigentlich eine Sache, wo man sagt, okay, es bildet, es entspannt, es sorgt für einen guten Wortschatz, ja, also die Sprachfähigkeit entwickelt sich. Es ist Lebenshilfe, macht empathisch, also da gibt's ja so ganz viele Sachen, wo man sagen kann, das ist so das, was Lesen ausmacht, warum Lesen gut ist, warum viele Leute auch wirklich da entspannen können und das für sich tun. Aber man sagt, tiefes Lesen ist nur bei, wie sagt man denn das jetzt richtig, damit es wirklich stimmt. Das tiefe Lesen digitaler Texte ist einfach nicht erwiesen. Es gab dazu viele Untersuchungen schon. Voriges Jahr im PISA-Test. Nein, in der PISA-Studie, so rum, ist die Frage aufgeworfen worden, wie man das Lesen digitaler Texte fördern kann. Braucht das andere Kompetenzen?
Ja.
Ja. Dann haben sich Wissenschaftler zusammengetan, die aus ganz verschiedenen Wissenschaftsbereichen kommen, auch aus ganz Europa. Die haben eine Stavanger Erklärung herausgegeben. Da gab es Untersuchungsergebnisse, dass das Lesen langer Informationstexte digital sich ganz anders auswirkt als gedruckt. Bei digitalen Texten neigen die Leute tatsächlich dazu, das zu überfliegen, sich auch teilweise wirklich zu überschätzen in der Merkfähigkeit. Lesen bedeutet, sich in den Text rein zu versetzen. Der Text macht was mit einem. Ja, der soll möglichst auch lange im Gedächtnis bleiben und so weiter. Und da ist nachgewiesen worden, dass genau das mit den digitalen Texten, beim Lesen digitaler Texte nicht so passiert wie bei gedruckten Büchern. Ja. Und die Forscher sagen, man muss halt gucken, was können wir tun, dass dieses tiefe Lesen auf im digitalen Zusammenhang auch möglich wird. Ja. Und nicht, dass es sich dahin entwickelt, dass dieses flüchtige Lesen, was ja wirklich Gefahren in sich birgt, dieses immer so ein bisschen Selbstüberschätzung, auch auf Informationen hier hereinfallen, wenn man das so mal eben liest, das Gegenteil verstehen, laut solche Sachen, dass sich dieses flache Lesen nicht auch durchsetzt für das Papier,
Dass dann zu dir Zurückschlag kommt.
Genau das kommt. Und das war mal so eine vorsichtige Warnung auch. Das wandte sich auch sehr an Erzieher, an Lehrer.
Ja.
Zu sagen, das ist jetzt so ganz einfach möglich. Ab heute schreiben wir nur noch auf Tablets, lesen wir nur noch so. Ja, das wird kommen. Es wird kommen. Also klar lesen Schüler auch elektronische Texte und werden auch am Tablet schreiben, aber sollten nicht diese Fähigkeiten noch erhalten bleiben, auch auf Papier und mit der Hand zu schreiben und das ist ein gutes Thema.
Ja, also am Buch hängt ja noch mehr dran. Ja. Es ist dieses Umblättern der Seite, das Spüren der Seite und was ja auch vorhin eben so, ich habe aufgrund dessen, wo ich gerade bin, im Buch eine gute Einschätzung, wie weit ist es noch?
Genau.
Das gibt es ja einfach beim E-Book nicht. Also im so digitalen Sinne kann das Buch dann noch 2000 Seiten weitergehen. Ja. Es kann aber auch auf der nächsten Seite schon vorbeigehen. Das
weiß man ja gar nicht, wie lange man sich noch freuen kann.
Also das sind so Dinge, diese zweiten, also nicht nur im Prinzip, dass die Augen lesen oder die Augen im Prinzip dann dabei gefordert sind, sondern eben auch so dieses Gewicht, dieses Fühlen, das gehört ja auch alles dazu.
Ja, auch ein bisschen das sich erinnern, finde ich. Also wenn ich ein Buch sehe, dann weiß ich noch, wie habe ich mich gefühlt beim Lesen. Wie war das? So eine Coverabbildung, die macht nicht das Gleiche, finde ich. Es kann auch wirklich, das kann auch wirklich subjektiv sein, das weiß ich nicht. Aber man muss halt wirklich vorsichtig sein und Ja.
Wobei ich vorhin nämlich auch mal diesen Schriftvergrößern gerade wieder dachte, bei den E-Books,
das ist
eine schöne Sache, nämlich im Prinzip so für den Zugang, ich sag mal, ältere Menschen.
Das ist auch so,
Bis dahin, ich weiß nicht, wie solche Sachen, also wie zugänglich war früher schon eine Bibliothek für Blinde?
Gab es
da Möglichkeiten für...
Naja, die also normale Bibliothek eigentlich wenig. Es gab immer schon eine Blindenbibliothek. Und ich glaube, die haben auch Bücher verschickt zu DDR-Zeiten. Also diese Deutsche Blindenbibliothek in Leipzig gibt es immer noch. Ja. Mhm. Wir haben auch schon drüber nachgedacht im Zusammenhang mit Barrierefreiheit, ob man nicht da auch mal drüber nachdenken muss. Ja. Das ist also Barrierefreiheit nicht nur Rollstuhl und Treppe heißt, sondern eben auch sowas.
Ja, genau.
Ja. Bis jetzt ist es so, dass wir Großdruckbücher anbieten. Aber nicht richtig Brailleschrift. Aber das wäre eine Möglichkeit, wo man noch drüber nachdenken muss. Es ist auch wieder so eine Sache, dass man gucken muss, wie ist denn der Bedarf in der Stadt? Ja, so ein bisschen.
Wobei ich glaube, der ist schwierig zu ermitteln im Vorfeld. Ja, man müsste wahrscheinlich das Angebot machen und eine gewisse Zeit durchhalten.
Ja, oder das. Ja, aber das hatten wir gerade im Bezug auf Neubau und Barrierefreiheit auch schon besprochen. Ja.
Und da sind ja eben die Digitalisierung, macht es da möglich, dass dann Vorleser, also diese für Blinde gibt es ja einfach, dass sie sich Webseiten und Ähnliches vorlesen lassen. Und wenn dann Bücher auch entsprechend gestaltet sind, also vorlesbar sind.
Gut, es gibt ja Hörbücher.
Das ist natürlich wiederum die Alternative, aber es sind ja auch Sachbücher selten als
richtig.
Hörbücher.
Nein, also gibt es auch.
Also Hörbücher habe ich so ein bisschen eben unter diesen eigentlich der allgemein also Literatur.
Ja, es gibt die gesprochenen, also die vorgelesenen, genau. Zum Teil auch wirklich die Bestseller, die es als Hörbuch gibt, auch von tollen Leuten gelesen.
Ja,
ja, also Hörbücher, CDs, Ausleihe geht bei uns ein bisschen zurück. Wahrscheinlich ist das der Lauf der Dinge, mal. Aber Hörbücher gehen doch gut. Also muss ich mal sagen, das ist genau. Und es gibt aber auch so Lebenshilferatgeber und Bestimmungsbücher, Vogelbestimmungs und so weiter. Die gibt es als Hörbücher auch, als CD.
Ja.
Und bei TÜBIBnet, also bei dem Online-Verleihsystem, was wir anbieten, gibt es Hörbücher im Streaming. Aber da ist natürlich immer diese Internetverbindung und so weiter. Ne?
Ja, dann zu Hause im Prinzip die Anforderung. Oder in dem Sinne dann die Möglichkeit in der neuen Bibliothek, im Neubau.
Genau, das ist das Ziel.
Das ist nämlich dann auch die Möglichkeit, den Leuten vor Ort die entsprechenden Sachen, die Technik zu geben.
Ja, auch mal Dinge tatsächlich auszuprobieren. Viele haben sich jetzt auch drauf, nicht nur den 3D-Drucker, die haben die VR-Brillen zum Ausprobieren und solche Sachen, Bibliotheken wirklich. Muss man gucken, was bis dahin wirklich ein Thema ist. Also es ist jetzt schwierig, das festzulegen, aber ich bleibe halt wirklich dabei, es muss um jedes Ding ein Konzept sein. Und so ein kleines bisschen fangen wir jetzt schon an, ohne auf 2023 warten zu müssen. Wir ziehen nämlich aus. Das Volkshaus ist tatsächlich baufällig. Das Saalgebäude ist schon wunderbar, auch von innen restauriert und von außen auch schon unser Flügel halbfertig. Aber die Innensanierung muss kommen, ist einfach baufällig. Egal, was in diesem Haus passieren wird, für eine Nutzung kommen wird. Es muss eine Sanierung kommen. Und im Prinzip ist der Plan, dass dort ein Kongresszentrum reinkommt, ein von Jena Kultur betriebenes Kongresszentrum. Nachdem Zeiss diese Pläne hat, auch ein Kongresszentrum eröffnen, ist das noch nicht entschieden. Aber entschieden ist, dass wir erstmal jetzt während der Umbauphase rausziehen müssen und die Augenklinik schräg gegenüber, also da Bachstraßenareal, wird ab 1. August für uns bezugsfertig sein. So, das ist also jetzt tatsächlich eine aufregende Sache zu sagen. Die Bibliothek, die seit über 100 Jahren da wohnt, muss jetzt ganz schnell ausziehen. Ja, voriges Jahr haben wir den Keller ausgeräumt. Da haben wir schon lauter interessante Dinge gefunden. Und jetzt müssen wir natürlich alles durchschauen. Müssen uns auch von vielen Sachen trennen. Also ist ja auch, also wirklich, da ist alles da. Ja. Es ist nie was weggeworfen worden. Und also ich meine das jetzt nicht im Sinne von wertvolle Dinge, sondern wirklich, man muss das durch, wie es zu Hause auch ist,
genau.
Was sich so ansammelt. Genau. Die Augenklinik wird es von allen Objekten, die uns da gezeigt wurden, das Beste.
Mhm.
Ja.
Kann ich mir auch als
Gebäude. Von der Lage her ist toll, es ist ein schönes Haus. Wir werden nicht, uns platzmäßig nicht verbessern. Wir müssen an vielen Sachen, in vielen Bereichen auch wirklich ein bisschen zusammenrücken.
Ja.
Tolle Buchpräsentation und Aufenthalt wird auch nur nicht mehr möglich werden als jetzt. Aber wir haben geplant, da schon einen Jugendbereich zu schaffen. Ein bisschen mehr als jetzt, wesentlich weniger als im Neubau, aber schon die Möglichkeit, da was anzubieten und da eben auch einen Raum zu haben, den wir jetzt so als Arbeitstitel Technothek bezeichnen, der eben auch schon so ein Werkstattraum wird. Und damit eben die Möglichkeit, auch schon mal was auszuprobieren. Das ist ja nicht nur auszuprobieren, was läuft gut. Das ist ja auch auszuprobieren und zu entwickeln für die Leute, also für unsere Mitarbeiter. Man kann nicht sagen, wir haben gar nichts und hokus pokus fidibus sind wir alle ganz toll fit und sondern wirklich, dass man da verschiedene Sachen auch lernen kann
und gewisse Dinge müssen sich auch erst entwickeln. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie das Ding hinstellt und sagt, fertig, sondern die Sache selbst muss ja auch ein bisschen Leben haben.
Ja, und das ist das, was die Jena-Bibliothek mit allen Angeboten von, also wirklich schon immer ausgemacht hat, dass es so ein bisschen herzlich und menschlich und inszeniert und auch auf wenig Platz, ob das jetzt hinter der Theke dieser liebevoll gebastelte Hirsch Heinrich, meine Kollegen werden jetzt sagen, Gott, jetzt sagt die Hirsch Heinrich, das Ding hieß irgendwie anders. der nach jeder Saison entsprechend umgestaltet wird oder so, das sind so diese Kleinigkeiten, die es ausmachen, dass da Leute sind, die es gerne machen, und dann kommen auch Leser, die sich freuen, die es entdecken. Und das ist in dem Bereich dann mit solchen besonderen Angeboten genauso. Wir haben jetzt schon ein ganz hübsches Angebot. Wir haben einen Verband der Ingenieure, VDI, sind wir schon über die Zeit? Nee. Zusammengearbeitet, gesprochen, die würden uns ein bisschen unterstützen. Und die haben uns jetzt eine tolle Eisenbahn geschenkt.
Ach nein, das
so
ist ja auch was
schicke. Schönes. Brio-Eisenbahn, also ganz toll, so, haben natürlich ganz wenig Platz, da haben wir jetzt einen Teppich in der Kinderbibliothek und da wird diese Eisenbahn aufgebaut und da ist einmal nachmittags in der Woche Eisenbahnnachmittag und da haben sich tatsächlich Studentinnen gefunden von sich aus, die Leserei nennen die sich, die dann ein Programm drum gestrickt haben, die da also eine Geschichte und also mit den Kindern, die da kommen, wirklich was machen. Und dieses, verschiedene Leute machen was zusammen und machen das so liebevoll, ist nicht immer perfekt gestaltet, aber ist eben so ein bisschen, das macht's aus.
Ja.
Ich habe mir viele Bibliotheken angeguckt und oft bin ich ganz, ganz doll enttäuscht, dass die zwar mit immensen Mitteln da einen tollen Humanoiden präsentieren, der aber in einer Glaskiste liegt.
Okay.
So, da ist der da drin, ist er eben da drin.
Ja.
Und nun? Dann kann ich kommen und kann ihn bestaunen, was denn nun? Oder Erfurt hat wunderschöne, von der Kinderbibliothek eine wunderschöne Eisenbahn auch hinter Glas.
Ach.
Nee, das wollen wir
das
nicht.
Das ist unlebendig, Das hat einen Museumscharakter.
Also soll man anfassen, das soll ein Konzept dahinter stehen, es sollen Partner gefunden werden, die das mitmachen und dann funktioniert's. Und das wollen wir eben in der Augenklinik schon ein bisschen ausprobieren mit ein paar Angeboten und da freue ich mich auch wirklich drauf. Das ist das, was es diesen Umzug so ein bisschen aufhübscht. Dass man so sagt,
da kommt ein
wir müssen
was
jetzt
Kleines
nicht
Neues.
Nur raus, sondern da ist auch noch ein bisschen was Hübsches.
Wie zieht man überhaupt eine Bibliothek um?
Ja, das fragst du mich auch.
Super.
Ja, also wir versuchen ein Umzugsunternehmen zu kriegen.
Ja.
Im Normalfall ist es so, dass Bibliotheken also entweder so toll umziehen, dass sie in einen Neubau ziehen und da steht das schon alles eingerichtet. Ja.
Okay.
Und da muss ich dann bloß noch die Bücher einräumen. Das ist also ganz was Tolles. Das hätte ich mir erträumt für uns. Oder es ist so, dass sie eben wirklich mit den Regalen umziehen und dann wird immer 1:1, also ein Regalmeter sozusagen in so ein Transportregal gehoben und dann an der Stelle wieder ausgeräumt.
Ja.
Bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil wir diese vorhandenen Regale dort wieder aufbauen müssen. Wir wollen natürlich jetzt für das Übergangsquartier nichts Neues kaufen. Und müssen also jetzt mühsam ausrechnen. Da sitzt gerade eine Kollegin dran, die ist also auch schier verzweifelt, aber macht das richtig gut. Die jetzt wirklich ausrechnet, dass Wandregal wieder an Wandregal kommt. Und die werden also völlig auseinandergerissen. So. Und das ist jetzt für mich jetzt erstmal die Schwierigkeit. Dann, wir müssen ja dann sozusagen jedes Regalbein und so weiter beschriften. Steht hier, muss dahin und sowas.
Ja, klar.
Also das ist jetzt gerade für mich, vielleicht ist das gar keine Schwierigkeit, wenn das jetzt jemand von einem Umzugsunternehmen hört, das weiß ich nicht. Aber für mich gedanklich ist das irgendwie ganz schrecklich. Und dann müssen wir sehen, dass wir wirklich auch die Bücher so umziehen, dass die so in aufrecht transportiert in so Wagen eingeräumt und da wieder ausgeräumt werden. Gute Beschriftung, ja, ist halt nötig.
Genau.
Und dann gibt's Gott, dass auch alles da reinpasst. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir sind dann so gut trainiert, dass wir den Umzug in den Neubau gar nicht mehr spüren werden.
Das ist richtig. Der wird dann einfach fließend passieren.
Genau. Ja, also das, spannende Zeiten.
Ja, richtig. Das ist insofern jetzt gerade dann mit diesen ganzen.
Ja, und das ist ja für Jena jetzt ja. Es ist ja nicht nur neue Bibliothek. Das Ganze kommt zu der Zeit, wo dieses Entwicklung Papier zu digital, ne, hatten wir ja gesagt. Und wo generell so ein Aufgabenwechsel von Bibliotheken vom Ausleihort zum Aufenthaltsort passiert. Und also es ist wirklich gerade eine ganz spannende Zeit und das macht's auch schön, da so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Genau.
Ja, genau. Die ja, jetzt hatte ich eigentlich gerade noch eine Frage auf der Zunge, aber ist mir erstmal wieder entfleucht, denn wir sind jetzt eigentlich so, genau, wenn ich jetzt mal zu meinem Zettel überfliege, was so alles angedacht war, hat man schön Rundumschlag. Bezüglich der Technik, genau, das war jetzt noch so eine Frage. Bücherausleihe, da war, glaube ich, auch in Aarhus die Sache, dass die sehr lange offen haben. Die hatten, glaube ich, da auch ganz und gar so eine 24-Stunden-Bibliothek oder so ähnlich geplant gehabt. Heißt ja, unterm Strich sollte man auch zur Technik greifen, RFID oder ähnliches.
RFID haben wir. Haben wir jetzt schon, genau, das sind solche Modelle, die ganz unterschiedlicher Art. Also für uns ist es jetzt erstmal so, dass wir für den Neubau planen, dass wir so eine bessere Buchtransportanlage kriegen, dass das also schon vorsortiert wird. So die RFID-Technik ist das ja möglich. Und dass von außen eine 24-Stunden-Rückgabe möglich ist, dass man also zu jeder Zeit, wenn es einen Sinn kommt, dieses Buch da reinschmeißen kann und es ist, man ist es los. Es gibt keine Gebühren. So. Das ist der Plan. So. Viele versuchen sich jetzt schon, das sind hauptsächlich kleine Bibliotheken, die versuchen solche Open Library Programme zu fahren. Das heißt also, die Bibliothek hat geöffnet und es ist kein Personal da. Das sind manchmal nur wenige Stunden, die über Mittag sagen, wenn das also kleine Bibliotheken sind, dass das Personal dann in die Pause gehen kann oder wie auch immer. Manche haben das auch an einem Vormittag oder übers Wochenende mal am Samstag, aber wenige große Bibliotheken. Ja, dann muss man also sehen, dass man durch, also muss die Technik so sein, dass alles bedienbar ist, dass die Container, die Rückgabecontainer nicht überlaufen, dass die Verbucher funktionieren, dass auch nichts in der Bibliothek ist, wo was passieren kann. Ja, wir haben jetzt die neu eröffnete Köln-Kalk-Bibliothek von Art Voss, deswegen haben wir die angeschaut, weil wir gesagt haben, wir mal gucken, was da jetzt neu passiert. Ja, so viel wie möglich immer Ideen. Ja, die haben also wunderschönes, ganz hohes Bücherregal und auch ganz attraktiv, also sieht schon toll aus, schräg eine Leiter davor. Ja, nun haben die aber auch so ein Open Library Programm, also die haben samstags geöffnet. Und das erste, was sie machen mussten, war Plexiglas an die Leiter, damit da keiner hochklettert. Also da muss man wirklich überlegen, was macht man. Aber das sind Möglichkeiten, die es jetzt gibt.
Ja, ja, genau.
Manche entschließen sich auch zu solchen, das heißt dann immer servicefreier, Nachmittag servicefreier, was weiß ich. Manche machen es Montagmorgens oder so. Da hat die Bibliothek geöffnet, das Personal ist da, ist aber nicht für Anmeldungen, Nachfragen etc. Die Leute können nur das machen, was sie alleine tun können. Und sind ja, ja genau, was macht man denn eigentlich in der Bibliothek? Was macht das Personal? Das liest den ganzen Tag. Ja, ja, als genau. Ich, früher haben sie mir gesagt, was, das muss man studieren? Das kann man doch auch so. Ja. Und warum müssen denn die Leute um 8 da sein, wenn die Bibliothek erst um 10 öffnet? Ja, das ist doch total blöd. Ja. Also, genau. Das sind also viele, viele, viele Hintergrundtätigkeiten, die da erforderlich sind. Zum einen ist es Veranstaltungstätigkeit. Ja, also jetzt im Volkshaus machen wir schon über 500 Veranstaltungen im Jahr. Vom Babyknirpsen, also Bibo-Knirpse, das sind die Babys, ja, die zu uns kommen mit ihren Tagesmüttern, Dienstag früh. Und Kindergartengruppen, wir haben Kooperationsverträge mit über 30 Schulen. Die natürlich auch regelmäßig kommen. Das Problem jetzt ist, es muss alles vor der Öffnungszeit passieren, weil wir keinen Raum haben, wo das während der Öffnungszeit störungsfrei, nur dass der Leser kommen kann, passieren kann. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir dahingehend mehr Platz haben und die Möglichkeit haben, es auch zu schöneren Zeiten anzubieten. Die Kindergartenkinder, für die ist das eine Herausforderung. Ne? Die wollen eh die früh alle da sind und dann gefrühstückt haben und dann im Volkshaus sind und aber um 10 wieder fertig sein müssen, ist schwierig. So. Das ist also eine Sache, die da passieren muss, wenn die Bibliothek zu hat. Und dann ist es so, dass ja die Medien, die gekauft werden, nicht nur ausgewählt werden müssen, die müssen auch bearbeitet werden, die müssen das System eingegeben werden. Die werden foliert, dass man sie abwaschen kann, dass sie also benutzbar sind und kriegen Signaturenschildchen, werden erschlossen, also sprich, dass sie suchbar sind. Das ist ja heute viel einfacher. Ja, man kann muss überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, wonach man sucht. Als Leser kann ich irgendwas eingeben.
Ja, genau.
Genau. Als, ne? Als Leser kann ich irgendwas eingeben. Aber wenn ich jetzt ein Buch habe, ist es natürlich nur auffindbar, wenn ich klug verschlagwortet haben. Also ne, die Informationen, die wonach ich suche, die muss jemand eingegeben haben. Und wir geben uns wirklich Mühe, die Sachliteratur zu verschlagworten, komplett zu verschlagworten und auch nicht solche Regelschlag, es gibt ja auch für Verschlagwortung Regelwerke. Mein Lieblingsbeispiel ist dann der Igel, der nicht unter Igel steht, sondern unter mitteleuropäisches Säugetier. Na, das fragt kein Mensch. Ja, bei uns muss der Schüler, der sagt, ich muss einen Vortrag über den Igel machen, da Igel eingeben und den auch finden. Ja, also diese Verschlagwortung und auch dieses dann gleiche Begriffe finden, einfacher Begriffe finden, für wen mache ich denn das eigentlich? Also so muss ich überlegen.
Ja, ja, schon.
Das sind also Tätigkeiten, die da passieren müssen im Hintergrund. Und deshalb kann es also auch mal sein, dass da Leute da sind und die Bibliothek hat geschlossen. Naja, aufräumen ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber gut.
Ja. Solche Sachen werden gar nicht vom Verlag geliefert. Ich hatte erwartet, dass eben der Verlag mit seinem Buch heutzutage online abrufbar.
Ach Quatsch. Also es gibt die Möglichkeit, dass man Titelsätze für viel Geld kaufen kann.
Ja.
Man kann auch so eine Art Fremddatenübernahme aus Bibliothekskatalogen machen, hat aber den Nachteil, wenn man schnell ist, ja, dann habe ich natürlich nichts. Ja, also
genau, dann ist nichts.
Da ist, dann kann ich mich an nichts hängen. Dann bin, na, dann klar. In wissenschaftlichen Bibliotheken ist übrigens Verbundkatalogisierung ein Thema. Ja, da gibt es also kaum noch Bibliotheken, die nicht in einem großen Verbund sind. Die Jena sind im Göttinger Verbund. Und da ist natürlich dann mit der Katalogisierung und Verschlagwortung, das ist ein anderes Thema. Die haben straffe Regelwerke, nicht nur allgemeingültig, sondern auch für den Verbund alles genau geregelt, dass das einheitlich, auffindbar und so weiter ist. Und da ist natürlich dann auch eine Datenübernahme gegenseitig möglich und so weiter. Ne? Das ist noch anders. Im öffentlichen Bibliothekswesen ist es sind wenig Bibliotheken im Verbund. Und wenn, ist es nicht von Vorteil, wenn man schnell ist.
Ja.
Ja, dann wären wir immer die Ersten, die reinkatalogisieren. Und Fremddatenübernahme ist im Prinzip ein teures Ding. Und
bis dahin, dass man wahrscheinlich auch hier individuell was machen kann, auf die Stadt bezogen. Also solange
die Verschlagwortung, ja. Ja, die genau Formalerschließung, so. Also Titeldaten könnte man übernehmen,
ja,
aber ist halt, wie gesagt, wenn man es von der EKZ kauft, auch nicht so. Schenkt uns keiner. Wir machen die formal, also die, wie sage ich es jetzt einfach, Formalerschließung, also die Titeldatenerfassung sehr einfach. Also da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten für Verknüpfungen und weiß ich nicht was, dass es auffindbar ist, dass man so sucht, wie sieht der Leser die Titelseite, was erfasst er für eine Information und sucht dann selber danach. Und ähnlich ist es bei der Verschlagwortung, dass wir eben wirklich sagen, wir machen das für unsere Leser nach unserem Prinzip. Und das ist, haben wir wieder. Ich finde halt wirklich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Kind suchen möchte und findet es nicht, weil es nicht auf die Begrifflichkeit kommt.
Ja,
ja.
Das
und
ist ärgerlich.
Das darf nicht sein. Und deswegen geben wir uns da tatsächlich Mühe.
Ja.
Genau. So, das ist also das, was die Bibliothekare machen, wenn zu ist. So. Und dann waren wir ja eigentlich losgelaufen. Ja, irgendwie kommen wir heute immer vom Pfade ab. Bei den Open Library.
Ja, genau. Die Frage ist, ist es überhaupt denkbar möglich, dass die Bibliothek, ich sag's mal böse, menschenlos funktioniert?
Das glaube ich nicht. Also menschenlos ist sowieso nicht schön, weil also auch der Kontakt des Lesers zum Bibliothekar ist ja nicht zu verachten.
Ja.
Also für manche ist das manchmal der einzige Kontakt, den sie haben, ja, die wirklich auch erzählen.
Ja.
Wir haben auch für uns als Regel aufgestellt, es muss niemand an den Selbstverbucher gehen, an die Maschinen gehen, der das nicht möchte. Man kann an die Theke kommen. Klar kann ich dann denken, mein Gott, das Buch kann ja das ja nicht abgeben. Jetzt habe ich hier so eine lange Schlange und ein Anmeldegespräch, was dauert und der will nur abgeben oder so. Nee, wer das möchte, kann das tun. Das ist also dieses Persönliche ganz wichtig. Auch ein Gespräch, eine Empfehlung, eine Leseempfehlung.
Das dachte
ja?
ich nämlich auch
wer,
schon. Ja,
wer will
richtig.
Sich in dieser Unmenge von Büchern tatsächlich auch auskennen und das Richtige empfehlen? Ja, und das ist ist was nur persönlich. Klar kann man im Katalog auch hinschreiben, Regionalkrimi, was weiß ich, spielt in Italien oder keine Ahnung.
Ja.
Verschlagworten Urlaubslektüre oder Kinder. Ja, so.
Na?
Aber dieses Persönliche, was haben Sie als letztes gelesen? Oh, da habe ich was. Ja,
ja
so,
genau
das
diese
ist,
Dinge.
Ja. Und ich glaube, eine Gefahr allgemein ist gerade, dass Bibliotheken so ein bisschen sich selber in Frage stellen oder sich schämen für sich oder so ein bisschen ist das gerade. Wenn ich Leute frage, warum gehe ich in der Bibliothek, dann sagen die, ich will mir was ausleihen. Also ist diese Ausleihe irgendwo ein Kerngeschäft, ein Image?
Ja.
Warum soll ich um Himmels Willen genau das abschaffen? Ja, ich muss es nicht ausweiten. Ich muss es nicht überbewerten. Ich muss nicht sagen, jeder muss lesen und 20 Bücher mitnehmen. Ich habe auch noch andere Aufgaben.
Ja.
Aber ich muss es auch nicht in Frage stellen, finde ich. Und man muss ja aber ein bisschen überlegen, was macht uns einzigartig. Ja, das ist eben auch dieses wirklich Empfehlen von Büchern, das Vermitteln von Informationen. Was passiert? Der Schüler kommt und hat manchmal schon in der Grundschule, da kommt dann immer so ein verzweifeltes Elternteil, was übers Wochenende einen Vortrag machen muss für sein Kind. haben irgendein Thema zu machen, aber meistens ja auch Seminarfacharbeit ist schon speziell. Dann sich hinzusetzen und zu sagen, wir gucken mal auf dein Thema. Wo kannst du ansetzen, wo kannst du suchen? Was haben wir vielleicht noch außer dem Buch? Wir haben ja auch Zeitschriften, Datenbanken und solche Sachen. Ja. Wo kannst du suchen? Und kannst vielleicht auch erstmal Begriffe finden für das, was du eigentlich suchst. Das ist was Bibliotheken können. Nur Bibliothekare, damit, das ist unser Kerngeschäft.
Ja.
Das müssen wir nicht abschaffen.
Genau. Den Einstieg in solche Sachen.
Genau, wir haben jetzt vor, auch solche Beratung, individuelle Beratung für Seminarfacharbeiten anzubieten, weil das wirklich ein schwieriges Ding ist. Die haben so komplexe Themen und sind oft auch alleine gelassen mit denen. Das kann auch eine allgemeine Rechercheschulung, wenn ich da eine Klasse habe, nicht leisten. Ja.
Das ist auch so mein Gefühl, dass zum Beispiel bei einigen Themen, die mir Schüler berichtet haben für ihre Seminarfacharbeit, da habe ich auch erstes überlegt, wo, ja. Hilfe, wo will ich da was finden?
Ja, ja.
Was hatte der eine Ironie in englischen Filmen oder so ähnliches, solche Sachen, wo ich überhaupt erst überlegt habe, Hilfe, wie will man das dann charakterisieren?
Ja. Ja.
Und weil das ja auch so was Spezielles ist, vor allen Dingen dann auch noch für Engländer, wir als Deutsche für Engländer Hilfe. Und da den Zugang zu finden, ich sag mal, mit 17, 18 Jahren,
ja, na, schwierig. Hallo. Mhm. Schwierig. Die oftmals das Thema toll finden,
ja,
aber nicht richtig schreiben können. Das ist ja das erste Mal, wo sie richtig was liefern müssen. Ja, ein Thema von vorn bis hinten, ein Inhaltsverzeichnis, eine Gliederung, ja, dieses Ganze zitieren können. Ja. Und ja, die kommen dann mit Themen und dann ja, das geht wirklich teilweise nur individuell. Das haben wir jetzt vor, dass wir solche Sachen machen.
Ja.
Und ja, das ist, finde ich, eben eine Sache, dafür sind Bibliotheken da und da müssen wir uns auch nicht schämen und müssen auch nicht sagen, wir verleihen jetzt, was weiß ich, Bibliothek der Dinge gibt es ja jetzt. Ja, es gibt Bibliotheken, die verleihen Backformen.
Ach, okay.
Ja, ja, kam letztens über die Liste, die fragten über so eine Bibliotheksliste. Wie machten ihr das, wenn ihr Backform verleiht mit der Reinigung? Ja, die haben die dann nochmal durch den Spüler gejagt. Mhm. Auch wisst, das gibt Grenzen.
Ja, genau. Also, da würde ich dann auch.
Ja, und da muss man nicht sich schämen, dass man Bibliothekar ist.
Ja,
also,
genau. Und was mir auch einfach noch so, weil ich genau dieses Verhältnis zu meinem Buchhändler habe, das ist so dieses Verlassen der Filterblase, dass man einfach in der menschlichen Empfehlung, es ist einfach so, diese elektronischen Empfehlungen drehen sich im Kreis.
Das ist immer rundherum.
Ja, genau.
Und die empfehlen mir ja manchmal was, obwohl ich was eigentlich bloß mal eben schnell für irgendwen anders was gesucht habe.
Außerdem, ja.
Ja, das ist ja gar nicht das, was ich will.
Ja. Und wo dann einfach auch diese menschliche Empfehlung zum Teil wirklich einfach den Bruch bringt, wo man mal wirklich was Neues entdeckt.
Ja, was ganz anderes nimmt. Ja, das finde ich auch. Das ist, ist ganz wichtig. Und überhaupt ist es wichtig zu wissen, wer einem was empfiehlt, finde ich. Ja, ist auch in der Buchhandlung
Das ist richtig. Ja. Das ist dann nämlich zum Beispiel auch, wo man dann diese menschlichen Berührungen wieder hat. Genau. Wo man dann irgendwie jemanden in die Augen sieht und die Frage stellt im Prinzip, was empfiehlt der mir gerade?
Ja.
Oder gerade von dem?
Ja, und in der Bibliothek ist es ja noch so, das ist ja der Vorteil im Vergleich zum Buchhandel, da muss ich ja noch einen kurzen Moment überlegen, ob ich mir jetzt das Schnärzelchen mal zum Probieren leiste. Und in der Bibliothek kann ich es einfach mitnehmen und wenn der mir mir Mist empfohlen hat, dann bringe ich es halt morgen wieder.
Ja.
Und das ist schon eine schöne Sache. Ja. Nee, also Menschen den Beruf so ersetzen, denke ich, da müssen wir überhaupt nicht drüber nachdenken und es sollte sich mal jeder kurz überlegen. Da, also Bibliothekare haben gerade wirklich da so eine Identitätskrise, glaube ich, dass das eine schöne Sache ist und dass es sich da nicht unbedingt selber abschaffen müssen.
Ja.
Das also heißt nicht, also muss man wirklich immer nochmal sagen, weil es dann ja auch so klingen könnte, dass dass nach wie vor das Buch, nur das Buch und nur die Ausleihe, nee, das ist es nicht, haben wir aber der vorhin schon gesagt. Also.
Genau, das ist, glaube ich, einfach der Punkt, dass man sich so ein bisschen eben neu erfinden muss, der Zeit anpassen muss, auch die Möglichkeiten der Zeit nutzen. Und am Ende, ich dachte jetzt wieder an die Museen, die in den, weiß ich nicht, 80er Jahren, 90er Jahren sterben sollten.
Ja.
Die Museen verschwinden und immer noch sind sie.
Und warum sind sie da? Weil sie ein anderes Konzept haben und zwar ein interaktives. Welche Museen sind toll? Das sind die, wo die Leute mitmachen können, wo die irgendwas erleben können, also nicht mehr durchlaufen und ein Schild lesen, sondern da ist irgendwas. Und bei den Lesungen ist es jetzt so, früher ist man zu einer Lesung gegangen, hat da auch gut Geld bezahlt, weil man den Autor mal sehen wollte, mal hören, wie der spricht, mal gucken, so ein bisschen. Das muss ich jetzt nicht. Jetzt gibt's von fast allen irgendein YouTube-Filmchen, das ich mal gucken kann. Ja. Also jetzt ist auch eine Lesung bei uns besser besucht, es sei denn, es ist wirklich ein Autor, wo man sagt, also das, der zieht jetzt, wenn was kommt. Ein bisschen Diskussion vielleicht, ein bisschen, dass man noch ein Glas Wein trinkt oder wir hatten eine wunderschöne Weinlesung um einen Krimi drumherum gebaut, das ist gut gelaufen. oder wirklich Diskussionsrunden.
Ja,
und in Jena ist es auch so, dass da Publikum kommt, was spricht. Also es ist nicht so, dass der nun fragt, nun sagt doch mal einer was und alle gucken betreten nach unten. Also da haben wir richtig lebendige Veranstaltungen schon erlebt und ich glaube auch, dass es dahin geht, dieses komme, lese vor, gehe wieder. Das funktioniert nicht mehr.
Ja, ja.
Und das ist bei den Museen diese Interaktion, glaube ich. Ne?
Das ist das, so ein reines Konsumieren ist es eben nicht mehr, sondern auch eben die Beteiligung der
ist mit allen Sachen so, genau, Beteiligung.
Ja, also eigentlich so dieser Web 2.0-Ding.
Ja.
Im Web 1.0 war es halt nur noch dieses Ziehen von Seiten und das war's. Und jetzt plötzlich habe ich die Möglichkeit, auch zurückzugeben oder teilzunehmen.
Ja, genau.
Ja,
ja, Beteiligung, mitmachen ist eigentlich in jeder Form ein Thema. Ne? Das hat uns auch sehr umgetrieben beim Neubau, weil wir es gern gehabt hätten, mehr Beteiligung zu machen, mehr auch zu fragen, was Bürger sich wünschen. Aber es ist die Zeit gar nicht gewesen. Ja? Wir haben jetzt vor, ein Beteiligungsprojekt zu machen
mit
einer Schulklasse oder überhaupt mit einer Schule. Das Reichwein-Gymnasium wird wahrscheinlich mit uns das zusammen machen, dass also eine Gruppe von Jugendlichen jetzt im Prinzip von jetzt bis zum Fertigstellen das Projekt ein bisschen begleitet und dass die eben auch wirklich mal sagen können, was sie sich wünschen. Wobei da die Fragestellung natürlich immer ist, ich kann mir nur was wünschen, was ich mir auch vorstellen kann. Was wünsche ich mir von der Bibliothek? Schöne Bücher und schöne Regale. Ja, dann muss ich also auch so weit denken. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir müssen irgend so eine tolle Einführung machen, um mal zu sagen, ach, denkt mal Bibliothek so, was man da alles machen kann. Vergesst jetzt mal die Reihen.
Genau.
Wir überlegen das jetzt mal anders. Und da sind wir jetzt gerade am Plan. Und würde mich freuen, wenn das jetzt wirklich mit der Schule zustande kommt und auch Ergebnisse kommen, die wir umsetzen können. Also ich möchte überhaupt nicht irgendwas, was wunderschön auf dem Papier ist und dann machen wir was anderes.
Also, genau. Also es muss dann schon irgendwas sein, was
muss ich da wiederfinden.
Ja.
Das ist, da freue ich mich schon drauf. Und überhaupt ist es eine spannende Geschichte jetzt mit der Einrichtung. Ja, man muss es ja so ein bisschen thematisch auch machen. Gerne werden ja Kinderbibliotheken als Wald gestaltet. Also wenn man da so guckt, dann sind da die ausgestopften Tiere und die künstlichen Bäume und die weiß ich nicht was. Und ist jetzt nicht das, was einem als allererstes zu Jena einfällt. Ja. Wir haben jetzt gesagt, also es wäre halt schön, wenn sich diese Wissenschaftsstadt, diese technische Stadt da wiederfindet. Tja, so jetzt grob gesagt, vielleicht Raum und Zeit ist alles. Ja, das können von Uhren, das kann Weltraum, das kann in Richtung Lichtstadt gehen, also verschiedene Lichtspiele, Möglichkeiten. So, und da haben wir jetzt schon mal so überlegt, dass es dahin geht. Und das Architekturbüro, wir haben ja ein Jena Architekturbüro, PBR Rohling, die haben den Wettbewerb mit über 70 Leuten. Also das war noch eine spannende, noch die Minute erzähle ich jetzt noch.
Ja.
Das war noch eine spannende Geschichte. Wir hatten ja diesen Architekturwettbewerb, Ideenwettbewerb ausgeschrieben und hatten über 70 Teilnehmer, die da ihr Projekt mit einem kleinen Modell und einer Zeichnung vorgestellt hatten. Das war anonym. Also man hat dann nur gesehen, es ist eine Nummer und wir wussten natürlich nicht wer. Und in der Jury wurde auch klar gesagt, also Architekten erkennen sich wohl an ihrer Handschrift. Die haben gesagt, also wenn ihr jetzt wen erkennt, ihr seid still.
Ja.
Und es war also wirklich tatsächlich streng geheim, die erste Runde und auch die zweite. Und im Nachgang stellte sich auch heraus, dass renommierte Architekten in der ersten Runde rausgeflogen sind. Beispielsweise der Architekt, der Stuttgart gebaut hat, diese tolle Bibliothek, ist bei uns in der ersten Runde rausgeflogen. Der hatte den Theaterplatz irgendwie unter Wasser gesetzt.
Oh, okay.
Also der arbeitet ja viel mit Wasser. Ja. Also das geht ja gar nicht nur für unsere Kulturarena. Und ein Modell hat da, wo jetzt die Bühne von der Kulturarena ist, da hatten die im Prinzip wie so ein Dach drüber gebaut und da war die komplette Bibliothek untergebracht als Überbauung dieses Theaterplatzes. Ja.
Okay.
Ja, schon das Modell ist andauernd kaputt gegangen.
Ach so.
Wenn man krachte das. Ja, also gut. So, und war also dann wirklich, also das war ein harter Tag, diese Auswahl dieser zweiten Runde. Da waren dann, weiß ich, noch 20 oder so waren noch übrig im zweiten Durchgang. Und ja, dann ist dann festgelegt worden, wer da von der Jury, wer Sieger sein wird. Also ich war als Fachjury sozusagen dabei und hatte aber kein Stimmrecht. Das haben Architekten aber gemacht. Ne? Ich war dabei und konnte immer zu den einzelnen Entwürfen sagen, wie ich das finde und so weiter.
Genau.
Ja. Und dann war so der Leiter dieser und der Moderator dieser Runde macht den Umschlag auf und stutzt. Ich meine, bei über 70 in Jena Büro, wir haben da gesagt, das glaubt uns kein Mensch.
Ja, genau.
Aber jetzt mal so bei Lichte betrachtet, na klar, die Gestaltung des Theaterplatzes gehörte als Ideenwettbewerb dazu. Und wer diese Sache kennt, wer weiß, was da los ist, die Kulturarena, das ganze Ambiente, das war also wahrscheinlich der Vorteil.
Ja, genau. Er konnte sich mit dem ganzen Projekt.
Und jetzt haben wir kurze Wege mit einem Jena Büro und PBR Rohling ist das übrigens, habe ich glaube ich noch nicht gesagt.
Ja, das ist ja sehr schön. Das ist dann aber auch erstaunlich zu sehen, was eben so alles an Zufällen passiert oder.
Ja, oder?
Ja, finde ich auch.
Wirklich
klasse.
Wahr. Also
das ist dann.
Ja, es war auch ein schöner Moment, muss ich sagen. Oder so. Ja, genau. Und jetzt haben wir also die Jena-Kollegen, die mit uns da sitzen und planen und.
Na, sehr schön. So. Genau. Haben wir noch irgendwas offen? So in Richtung Lesen und Alben? Oder?
Das nicht. Hast du
also, ich hatte jetzt einfach nur noch mal. Genau, denn wir hatten ja im Prinzip ja schön diese ganzen, auch was ich jetzt gerade nochmal bei mir auf den Zettel sehe, die Fragen öffentlich und wissenschaftliche Bibliotheken.
Ja, hatten wir ja im Prinzip diese Zweiteilung, hatten wir ja glaube ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Das ist wichtig, dass man, das muss man verstehen, das muss man auch für die Ausbildung verstehen oder für sich selber erkennen, wenn man in diesen Studiengang geht oder Berufsausbildung, wo gehöre ich hin, in welchem Bereich. Denn in wissenschaftlichen Bibliotheken ist es schon ein anderes Arbeiten. Da fällt der Veranstaltungspart zum Beispiel ja völlig weg. Was bei uns muss jeder Kollege Ausleihdienst machen und jeder Kollege ist irgendwie in Veranstaltungen mit Kindern, mit Erwachsenen, in Lesungen, wie auch immer involviert. Ja, das ist da, wenn man das nicht so mag, ist man wahrscheinlich im wissenschaftlichen Bereich eher aufgehoben.
Ja.
Von der Berufswahl.
Genau. Richtig. Ja. Na dann, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank.
Haben wir es geschafft.
Für die schöne Zeit, ja.
Ja, tatsächlich.
Genau, war wirklich sehr informativ.
Sehr
ich hoffe,
schön.
Wir haben auch draußen den Zuhörern viele Anregungen geboten, jetzt oder auch dann vor allen Dingen später mal den Weg zu finden in die Bibliothek.
Genau, wer Fragen hat, kann ja gern zu uns kommen und kann uns besuchen.
Genau, ja.
Und gerne auch mitarbeiten an irgendwelchen interessanten Projekten, ob nun Arbeitsgemeinschaften mit Kindern oder was auch immer oder Lesungen oder alles ist möglich. Ja, also da kann man über alles reden.
Ja, sehr schön eigentlich zu hören, dass das eigentlich auch so in dem Sinne offen ist.
Ja, nur so funktioniert's doch.
Ja, richtig. Ja, also, aber normalerweise ist ja im Prinzip öffentlicher Dienst, Beamtentum und sowas immer schwierig, da Regel XY.
Ja gut, Regel XY wird sicher in manchen Fällen auch greifen. Auch da ist nicht alles möglich und es gibt bestimmt auch eine ganze Menge Leute, die sehr ärgerlich auf uns sind, wenn sie ihre Bücher zu spät gebracht haben. Da gibt es also auch Regeln.
Ja.
Das ist vielleicht ganz ein guter Moment nochmal zu sagen, dass also eine Gebührensatzung nicht von der Bibliothek willkürlich gemacht wird, sondern die wird im Stadtrat beschlossen. Und eine Gebührensatzung steht und ist nicht auslegbar. Und das Beste, was man machen kann, ist einfach nur pünktlich kommen. Also dann passiert nichts, dann kostet es nichts.
Ja. Richtig, bis dahin, dass auch die Technik da ja ermöglicht, jederzeit zu kommen.
Genau, man kann also auch, jetzt momentan funktioniert das noch nicht,
aber
dann wird es so sein, aber was auf alle Fälle jetzt schon geht, ist online die Medien verlängern. Das ist also
ach so, ja,
von zu Hause aus kann das man sein Konto jederzeit einsehen, kann verlängern. Und
die,
genau. Das ist natürlich jetzt wirklich mal ein großer Vorteil der Zeit, ne?
Ja, richtig. Da kann man dann noch mit dem Buch in der Hand nebenher auf dem Tablet schnell den Klick machen.
Genau. Das ist der Plan. Okay.
Ja.
Gut. Ja, also ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
So, genau. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend unseren Zuhörern.
Ja.
Und bis bald wieder.
Bis bald.
Na, tschüss.